Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über selbiges Universum plaudern. Und auch heute wieder, wie immer, mit Florian.
Und mit Ruth.
Und nicht nur, wir haben heute einen ganz besonderen, wunderbaren Special Guest, nämlich Jan, beziehungsweise Jan, wie ich gerade vorhin gelernt habe. Bei uns sagt man es ja lang, aber bei euch sagt man es kurz. Hallo Jan.
Ja. Hi, guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Morgen. Ja, Jan ist bei uns, weil er Dinge weiß, die wir nicht wissen und diese Dinge auf eine sehr gute Art und Weise kommuniziert. Ich fasse vielleicht ganz kurz das zusammen, was die Leute vielleicht schon über dich wissen könnten, und dann erzählst du das, was sie noch nicht über dich wissen und was die Welt über dich wissen soll. Also ich habe das erste Mal von dir erfahren über deinen Facebook- und Twitter-Account mit dem wunderschönen Namen Graslutscher, wo du dich auf sehr interessante und informative und unterhaltsame Art mit anfangs veganer Lebensweise beschäftigt hast und diverseste mediale Mythen zu dem Thema entkräftet hast, und dann bist du thematisch langsam umgeschwenkt in Richtung Klimawandelthemen, Mobilitätswende, Energiewende, und hast auch da wunderbar unterhaltsam diverse medialen Unsinn entkräftet erklärt. Und vor kurzem hast du ein Buch geschrieben, das auch sehr, sehr hervorragend ist. Und weil wir gedacht haben, ja, das sind alles Themen, die interessant sind, die relevant sind und vor allem Themen, die im Universum stattfinden, deswegen passen sie unserem Podcast, dachten wir, wir reden mal drüber.
Wie aber praktisch, ha?
Ja, genau.
So ein Zufall.
Ja. Und du bist aber von deiner Ausbildung her, wie ich im Buch gelesen habe von dir, wir sagen natürlich auch noch den Titel des Buchs und wir verlinken das Buch und alles, aber ich habe gelesen, dass du tatsächlich von deiner Ausbildung her, du bist kein Naturwissenschaftler, kein Klimaforscher, du bist was ganz anderes. Und jetzt müssen wir natürlich klären, wieso du dich als Betriebswirt, war das, glaube ich, Betriebswirtschaft?
Ja, genau, ja. Aber FH, also in Deutschland muss man immer das FH dazu sagen, weil ich nicht auf einer richtigen Uni war, sondern nur auf einer Fachhochschule. Genau.
Ja, wenn man Politiker ist, dann ist das alles ganz anders, ne?
Ja, einfach Doktor davor, wird schon keiner gucken.
Genau. Also du hast Betriebswirtschaft an der Fachhochschule studiert und schreibst jetzt aber ein Buch über Klima, über Energie und Mobilität. Wie kommst du dazu? Rechtfertige dich.
Ja, das klingt tatsächlich ein bisschen random, das stimmt. Erstmal vielen Dank für das Intro, das ist ja wirklich an Lobeshymnen nicht zu übertreffen. Ich habe auch ganz am Anfang ein Semester Mathe versucht an der richtigen Uni in Mainz und habe gemerkt, ich rechne gerne Sachen aus, da bin ich schon so ein bisschen nerdy. Ich hatte auch hier Leistungskurs und so und war da echt immer recht gut und dachte, okay, jetzt muss ich Mathe studieren. Habe gemerkt, okay, das hat ja mit Rechnen wenig zu tun, und musste dann echt aufgeben direkt nach einem Semester. Und dann habe ich eher aus der Not heraus BWL gemacht, weil man damit zumindest in Deutschland wahnsinnig viel machen kann. Und ich bin dann auch direkt danach in die IT gegangen, weil mich das immer schon so ein bisschen geprägt hat. Und ja, mit einem BWL-Abschluss hat man einfach bessere Aussichten und kriegt ein paar interessantere Jobs. Aber letztendlich, die Inhalte aus dem Studium, die haben im Berufsleben dann wenig dazu beigetragen, sage ich mal. Ja, genau. Und dann, wie du schon gesagt hast, ich habe dann irgendwann angefangen zu bloggen. Eigentlich eher aus Eigeninteresse, weil ich dann angefangen habe, mich vegan zu ernähren und gemerkt habe, wie viel Unsinn da im Umlauf ist. Und dass leider auch so aus der veganen Szene die Entgegnungen nicht immer optimal waren.
Ja,
habe dann gedacht, okay, das ist auch nicht so richtig, und habe da eigentlich aus einer Laune heraus mal zu so ein paar Themen Stellung bezogen, und das hat so viel Anklang gefunden, dass ich dann einen Blog gegründet habe im Jahr 2014, was damals schon echt retro war. Leute haben mich gefragt, ein Blog, macht man das heute noch so?
Das kann ich nachvollziehen. Ja, also ich habe 2008 angefangen mit Blogs, da war es gerade auf der Hochphase, aber dann so, ja, da 2014, da war schon am absteigenden Ast, das stimmt.
Genau, das ist, als wenn du gesagt hast, ich habe jetzt einen MySpace-Account mir gemacht oder sowas. Hat aber dann echt gut funktioniert, und ja, letztes Jahr ist dann ein Verlag auf mich zugekommen und hat gesagt, ich will jetzt nicht mehr ein Buch schreiben. Ich wollte eigentlich das Buch über Energiewende und Verkehrswende und Ernährungswende auch schreiben, aber ich habe gemerkt, das Thema Energiewende ist so groß und so schlecht kommuniziert mittlerweile, dass das erstmal der Fokus sein muss, und ja, vielleicht kommt danach noch was anderes, aber das ist jetzt erstmal das Wichtigste in meinen Augen.
Ja, wie gesagt, ich habe das Buch ja auch schon gelesen. Es heißt Weltuntergang fällt aus. Das ist eine gute Nachricht. Also ich beschäftige mich an einem anderen Podcast ausführlich mit dem Klima. Da lesen Claudia Frick, eine Meteorologin und Wissenschaftskommunikatorin, den kompletten IPCC-Bericht, den wir alle 10.000 Seiten von diesem Ding. Und in jeder Folge fassen wir halt eines dieser vielen Kapitel zusammen und erklären, was drin steht. Ja, und da kann man schon tatsächlich auf den einen oder anderen apokalyptischen Gedanken kommen. Also ich glaube, die letzte Folge hieß sogar die apokalyptischen Reiter der Klimakrise. Und das haben wir uns nicht mal selbst ausgedacht. Das war etwas, ein Zitat aus einem Forschungspaper von KlimaforscherInnen, die sich mit den extremsten Szenarien beschäftigt haben, die vielleicht unwahrscheinlich sind. Ihr Punkt war, dass wir nicht genau wissen, wie wahrscheinlich sie sind. Deswegen müsste es da mehr Forschung geben. Aber das Potenzial haben wirklich ja das, was man so Massensterben nennt. Also es ist schon sehr, sehr düster, wenn man sich so ausführlich mit der Klimakrise beschäftigt. Und so froher war ich, ein Buch dann lesen zu können, wie das von dir, das ja doch einen sehr, sehr positiven Ausblick, oder sehr, sehr positiv ist übertrieben, aber zumindest einen positiven Ausblick auf die Zukunft gibt. Vielleicht kannst du kurz sagen, was du dir gedacht hast, als du dir überlegt hast, das Buch so zu schreiben, wie du es geschrieben hast.
Also das wird natürlich auch oft missverstanden. Die meiste Kritik, die ich bekomme, ist, dass ich die Dinge verharmlosen würde. Und ich kann auch verstehen, dass das bei manchen Leuten so ankommt. Ich habe natürlich auch schon mal in IPCC reingeguckt und kann verstehen, dass man dann erstmal nicht auf die Idee kommt, sich so einen Titel auszusuchen. Ich fand es halt wichtig, zumindest einmal die Perspektive zu beleuchten. Denn rein medial haben wir uns ja in den letzten Jahrzehnten erstmal gar nicht um die Klimakrise gekümmert. Und als dann, ja, ich würde sagen, ungefähr als Greta Thunberg dann auf der Bildfläche erschienen ist, da haben die Medien so ein bisschen umgeschwenkt und haben dann erstmal angefangen zu erklären, was passieren kann, wie schlimm das alles ist. Und das ist natürlich auch eine Nachricht wert. Ich fand nur, dass die andere Seite gar keine Beachtung mehr findet. Und das führt meines Erachtens dazu, dass viele Leute in so einer Lethargie gefangen sind und sich mit dem Thema deswegen auch gar nicht beschäftigen wollen. Die hören überall nur Katastrophe, Katastrophe. Und Menschen sind halt so. Das ist natürlich nicht angenehm. Und das Problem ist, wenn sie sich damit gar nicht beschäftigen, dann wissen sie leider auch gar nicht, was jetzt nötig ist, um die Katastrophe abzuwenden. Und deswegen habe ich ganz bewusst manche sagen optimistisch, manche sagen naiv, diesen Standpunkt eingenommen, um zu sagen, okay, wie sieht denn die Welt aus, wenn wir es halt einfach mal wuppen? Was ist denn für uns drin, wenn wir es richtig gut anpacken? Denn auch da gibt's ja oft da wird gerne das Schreckensszenario an die Wand gemalt, dass wenn wir uns jetzt darum wirklich ernsthaft kümmern wollen, dass wir alle in Armut darben und Deindustrialisierung an der Tagesordnung ist und wir am Ende praktisch in Höhlen hausen wieder. Das ist so.
Zurück in die Steinzeit, wie unser genau. Ex-Kanzler mal gesagt hat, ja?
Ja, ja, ich hab's gesehen. Genau sowas, ja. Und ich habe gesehen, Florian, du hast aber auch mal irgendwann geschrieben, dass es keinen Weltuntergang gibt, ne?
Das war ein anderes Thema, das war 2012, da ging's um diesen ganzen Maya-Kalender-Quatsch.
Genau. Das fand ich lustig, dass du dasselbe Wort genutzt hast.
Ja, also das ist tatsächlich, ja, also das war damals ein relevantes Thema, aber in dem Fall ging's um wirklich etwas, was schlicht und einfach erfunden war, dieser Weltuntergang. Ja. Und der Weltuntergang, den du ausfallen lässt, der ist ja nicht erfunden, das ist ja real.
Richtig, ja, stimmt.
Und der ist wesentlich wahrscheinlicher als der Weltuntergang von innen, der hausgemachte Weltuntergang ist doch wesentlich wahrscheinlicher als der von außen.
Ja, und der wäre auch noch viel ärgerlicher, weil wir es ja selbst verbockt haben. Also so, ja, keine Ahnung, wenn der Asteroid uns killt, das wäre auch blöd, aber okay, dann sind wir immer nicht selbst schuld dran, aber sich selber zu vernichten, das ist ja wirklich zutiefst ärgerlich irgendwie.
Wirklich blöd, aber ich finde auch, dass es total wichtig ist, diese Perspektive, die du gerade beschrieben hast, weil das ist ja manchmal auch ein bisschen, kommt mir vor, fast ideologisch, Leute in diese Lethargie zu versetzen. Ne? Also ja, genauso wie der ehemalige Bundeskanzler von Österreich sagt, wir wollen natürlich nicht zurück in die Steinzeit. Das ist genau das, worum es geht, dass die Leute sagen, wow, ne? Das ist besser nichts machen, besser business as usual, wenn das auch nur irgendwie nur geht, dann machen wir lieber nichts. Ne?
Ja, am Ende könnte ich auf ein bisschen Komfort verzichten müssen. Da will ich lieber weiter erstmal alles genauso machen, wie es ist, auch wenn das Bedrohungspotenzial dann viel, viel größer ist. Aber es liegt ja so schon weit in der Zukunft.
Genau. Und da steckt ja auch eine riesige Lobby dahinter, ne? Hinter dem lassen wir alles lieber so, wie es ist. Und das ist also gut, das auch einfach mal zu durchbrechen und den Leuten zu zeigen, Moment, es ist vielleicht alles gar nicht so kompliziert und arg. Und also wahrscheinlich schon, aber vielleicht auch nicht.
Viel ist es natürlich kompliziert, aber ich glaube, viele Dinge sind auch nicht so kompliziert, wie manche Leute aktuell annehmen. Oder manche denken ja auch, es sei unmöglich. Also wenn man jetzt, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland, man da so fragt, hier, wie lösen wir die Klimakrise, da trifft man meistens auf absolute Ratlosigkeit.
Nein, nein, die gute deutsche Ingenieurskunst erfindet etwas und dann ist alles gelöst.
Ja, richtig, genau. Das ist auch so ein beliebter Lösungsansatz. Genau, wir müssen einfach nur warten und dann kommen irgendwann 3 Pfund Innovation irgendwo rausgepurzelt und mit denen lösen wir alles. Ja.
Aber gucken wir vielleicht mal konkret, was du geschrieben hast, im Buch. Du hast dich, wie gesagt, auf die beiden Themen Energie und Mobilität beschränkt, weil es ja wirklich auch die alltagsnahen Themen sind, mit denen man sich beschäftigen muss, weil wir alle müssen irgendwo Energie herkriegen und wir alle, die meisten von uns, wollen irgendwann mal von A nach B. Das heißt, das sind Dinge, wenn es da Veränderungen gibt, dann betreffen die uns. Deswegen haben wir auch alle eine Meinung dazu. Und das, was ich so interessant fand an deinem Buch, war jetzt nicht nur, dass du das alles ja schon erklärt hast, wie viel Energie brauchen wir, wie viel Energie verbrauchen wir, wie viel Energie müssen wir bereitstellen auf die verschiedensten Arten und Weisen, sondern du hast dich auch mit diesen ganz klassischen Vorurteilen beschäftigt. Ja, und vielleicht können wir können sich das ganze Buch hier nacherzählen, weil die Leute sollen sie auch kaufen. Also da können,
ja, eben, genau.
Aber vielleicht können wir eins sagen, so ganz ein Klassiker, ja, diese berühmte Dunkelflaute, ja, also wir sind nicht in der Lage, die Energie, die wir brauchen, erneuerbar herzustellen, weil die Sonne scheint nicht immer, der Wind weht nicht immer. Das heißt, wir werden niemals ohne Kohle, ohne Gas, ohne Atomkraft auskommen, weil wir erneuerbar damit rechnen müssen, dass uns irgendwann wochenlang die dunkle Windstille die Energie klaut.
Genau. Stimmt. Ja, müssen wir wohl dann absagen, die Energiewende. Tut mir leid. Nee, ist natürlich Quatsch. Also da muss man mal so ein bisschen aufpassen, finde ich, wie man darauf eingeht, weil die Sorge ist ja irgendwo berechtigt. Wenn Leute das den ganzen Tag erzählt bekommen, dann kann ich irgendwann verstehen, dass die da wirklich Angst vor haben. Was da halt ganz oft vergessen wird, ist erstmal, dass das tatsächlich ein seltener Fall ist. In der Kommunikation wird das oft so dargestellt, als wenn ja praktisch der gesamte Winter irgendwie dunkel und windstill wäre. Und da wird halt ganz oft vergessen, oder viele wissen das gar nicht, dass halt im Winter traditionell der Wind viel stärker weht. Und ich habe jetzt nicht geguckt, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland wird im Winter tatsächlich mehr erneuerbarer Strom erzeugt als im Sommer.
Österreich ist ein Spezialfall, um das kurz zu sagen, ja, die Hörerschaft. Wir haben sehr viele erneuerbare Energien, aber bei uns kommt der Großteil aus Wasserkraft. Und Windenergie zum Beispiel, da gibt es ein paar Bundesländer, also da, wo ich wohne, in Niederösterreich, da stehen einige Windräder rum. Im Westen von Österreich gar keine. Also Tirol zum Beispiel hat, glaube ich, kein einziges Windrad, weil das macht nämlich die schöne Landschaft kaputt. Und dann kann man sich die wunderbaren Gondeln und Skiliften und Skipisten nicht mehr angucken, wenn da überall hässliche Windräder rumstehen.
Ja, aber ich habe schon gesehen, euer Strommix ist schon echt beneidenswert. Da ist dieser riesige Block Wasserkraft und Pumpspeicher, glaube ich. Und ja, alles andere ist noch so ein bisschen oben dran geflanscht. Das hat natürlich einen geografischen Riesenvorteil, das stimmt. Gibt's leider nicht überall, deswegen müssen wir es in Deutschland ein bisschen anders machen. Also der erste Faktor ist, selbst wenn wir jetzt sagen würden, wir ignorieren das Thema mal komplett, wir bauen nirgendwo Speicher hin und machen trotzdem Wind- und Solarausbau so viel wie geht, dann würden wir trotzdem klimatechnisch einen riesigen Schritt nach vorne machen. Es ist recht wenig. Ich glaube, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Das variiert so ein bisschen von Jahr zu Jahr. Aber Tage, an denen wirklich beides nicht ausreicht, selbst, also jetzt mal gegeben, dass wir beide Energieformen stark ausbauen, dann sind es wirklich ein paar Tage, an denen wir fossile Kraftwerke dazuschalten müssen aktuell, weil wir keine Speicher haben. Aber selbst das wäre schon eine Riesenverbesserung. Also streiten sich natürlich auch die ExpertInnen, aber die meisten sagen, irgendwo zwischen 80% und 85% wäre dann der erneuerbare Anteil. Und für den Rest würden wir Kohle und Gas zuschalten. Das wäre, ja, was die Klimaziele angeht, schon mal eine super Nachricht. Deswegen ist es oft so ein bisschen lobbygesteuert, wenn Leute sagen, ach, das Ausbauen ist doch totaler Quatsch ohne Speicher. Das stimmt nicht, es ist kein Quatsch. Es lohnt sich momentan immer noch sehr stark, das auszubauen. Ja, und später werden wir die Dunkelflaute insofern gelöst haben, dass wir werden dann weiter diese Kraftwerke haben, in denen momentan Erdgas verbrannt wird. Nur ist es eben dann kein Gas mehr aus der Erde, sondern Gas, was wir selbst synthetisiert haben. Oder auch das ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, ob das dann wirklich Methan ist oder ob das andere Gase sind. Das wird sich wahrscheinlich dann noch entscheiden. Aber der Punkt ist, wir können das ja erneuerbar eben erzeugen. Und ja, dann werden wir dieselben Gaskraftwerke haben, nur dass sie halt Dinge verbrennen, für die wir vorher das CO2 aus der Atmosphäre entzogen haben, und dann ist das eben klimaneutral.
Ja, das klingt alles so einfach. Das Problem ist also, ich glaube, das ist das, was du vorher angesprochen hast, diese Beharrungskräfte, die in uns Menschen halt drinstecken, sind leider sehr stark. Und dann haben wir ja das Problem, dass es ja eigentlich, um das jetzt ohne jetzt dein Buch abwerten zu wollen, du sagst ja nichts Neues. Also das, du hast das ja nicht erforscht, du hast es ja nicht rausgefunden, sondern du fasst das quasi sehr, sehr gut zusammen, den Stand des Wissens. Und das, was du gerade erzählt hast, dass wir in der Lage wären, einen großen Teil bis fast das gesamte Energieaufkommen erneuerbar zu produzieren, das ist ja schon lange bekannt, dass wir das können. Und wir tun es halt einfach nicht. Also das ist das Hauptproblem. Nicht, dass wir nicht wissen würden, dass es ginge. Wir machen es halt nicht.
Ja, genau. Die Ressource, die da fehlt, ist politischer Wille oder auch gesellschaftlich, je nachdem, wie man das sehen möchte. Aber die vorherrschende Meinung ist, dass uns irgendwie die Technik fehlt oder das Geld oder sowas. Und das ist alles gar kein Problem. Wir brauchen einfach nur EntscheidungsträgerInnen, die mutig genug sind, das Nötige zu tun. Das ist der Bottleneck an der Sache. Ja.
Nicht das, aber eine Ursache dafür, dass die Leute glauben, das ginge nicht, obwohl es schon lange klar ist, dass es ginge, sind ja auch die diversen, nicht nur die Politik, die ist natürlich vermutlich der Hauptgrund, weil die Politik diejenige ist, die das dann umsetzen muss auf die eine oder andere Weise, aber du schreibst ja vor allem auf Facebook und Twitter immer wieder über diverse Medienberichte und da ist teilweise wirklich Grauenhaftes zu lesen, was da extrem schlechter Klima- und Wissenschaftsjournalismus. Hast du vielleicht irgendwie einen unter Anführungszeichen Lieblingsbericht aus den letzten Tagen, Wochen, von dem du kurz berichten willst, damit wir so einen Eindruck kriegen, wie hier über die Medien den Menschen fälschlicherweise beigebracht wird, das wäre alles viel zu schwierig, das würde alles zu nichts führen, das können wir vergessen, das funktioniert nicht.
Du meinst mit Lieblingsbericht jetzt einen, der besonders schlecht ist, nämlich?
Genau, ja.
Ja, okay. Generell, ja, also so ein Dauerbrenner sind alle Berichte über Hans-Werner Sinn,
okay.
Ex-Präsident vom IFO-Institut, der praktisch seit, ich glaube, 20 Jahren spult er das gleiche Programm ab, egal wo er interviewt wird. Der Tenor ist immer, dass Erneuerbare nichts bringen, weil das in Anführungszeichen Flatterstrom sei. Und E-Autos sind in seinen Augen auch Quatsch, weil die momentan ja eben nicht mit reinem erneuerbaren Strom laufen, sondern weil wir in Deutschland immer noch Kohle im Mix haben. Und es gibt nicht mal mehr in der Fachwelt, also jetzt in der Energiewirtschaft, ist wenig Leute, die dem zustimmen, dem Mann. Klar, ich vermute mal, ein paar CEOs von E.ON und Vattenfall freuen sich immer, wenn der in den Medien ist. Aber wenn man die jetzt konkret fragen würde, dann würden die, glaube ich, dann wären die vorsichtig, diesen sehr steilen Thesen zuzustimmen. Und trotzdem wird der ständig durchgereicht von einer Talkshow in die nächste. Mittlerweile ist er jetzt so ein bisschen jetzt publiziert er hauptsächlich noch im Fokus und in der Bild-Zeitung. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass die anderen sich nicht mehr so ganz rantrauen, weil sich schon irgendwo im Hintergrund rumgesprochen hat, wie dünn das alles ist, was er da behauptet. Nur das Problem ist, es ist immer noch eine große Reichweite. Und dann steht da Ex-Präsident vom IFO-Institut, und das ist ja auch so ein klassischer Fehlschluss, so Argument from Authority. Wenn da irgendwie steht, hat mal irgendwann ein ganz wichtiges Institut geleitet, das ist so wie dieses, das ist ein Nobelpreisträger, dann glauben wir alle, ja, der hat mit allem Recht, egal was der sagt, der hat ja mal einen Nobelpreis gewonnen, der muss ja Recht haben. Und da gibt's unglaublich wenig Auseinandersetzung, obwohl, ja, wie gesagt, also in der Fachwelt und in der Forschungswelt hört niemand auf den Mann. Und da gibt's auch sehr, sehr kritische Stimmen, nur, ja, die kommen medial halt nicht vor. Und das Zweite ist jetzt gerade aktuell in Deutschland, ist ein Riesenthema, dieses SF6, so ein Gas, was zur Isolation verwendet wird von Schaltungen. Und das wird eben in allen möglichen Schaltungen verwendet.
Schwefelhexafluorid, okay.
Exakt, genau.
Das ist das, wenn man das einatmet, dann hat man so eine ganz tiefe Stimme, glaube ich.
Ja, genau.
Das haben wir mal auf der Bühne verwendet. Ja,
ja, genau. Schlechte Nachricht, er hat wahrscheinlich ziemlich schlechten Klimaabdruck an dem Abend gehabt, denn dann ist es in die Atmosphäre entwichen und es hat tatsächlich ungefähr 23.000-fachen Klimaschaden verglichen mit CO2. Okay. Es ist praktisch fast komplett inert, es reagiert irgendwie mit gar nichts und deswegen ist es ein super Isolator. Deswegen in allen möglichen Schaltungen für Mittel- und Hochspannung verbaut, oder also ist halt ein Isolator, ne? Weil ansonsten muss man die Maschinen viel größer bauen. Und eine Anwendung sind eben Windkraftanlagen. Und daraus macht der MDR so eine Riesengeschichte, formuliert daraus Klimakiller in Windkraftanlagen und macht daraus so die Geschichte, ja, als wenn dieses Gas nur in der Windkraft verwendet würde und zweitens, als wenn das auf ewig so bleibt und als wenn es dadurch auch so wäre, dass das Windkraft praktisch klimaschädlich ist. Und das ist halt dreifach Quatsch, denn erstens gibt es hunderte Anwendungen und Windkraft ist eben nur eine einzige. Dann wird dieses Gas mittlerweile ziemlich aufwendig recycelt. Klar, da muss man gucken, wer das macht. Auch bei Windkraft gibt es natürlich Firmen, die dann kein Interesse daran haben. Der große Punkt ist nur, selbst wenn das in Windkraftanlagen verbaut ist, das CO2, was die Dinger einsparen, ist also wirklich um Größenordnung höher. Ich habe es einmal aus, ist glaube ich die tausendfache Menge CO2, die so eine moderne Windkraftanlage halt am Ende einspart im Vergleich mit diesem Gas, selbst wenn es komplett entweicht. Nur die meisten von diesen Gasen entweichen natürlich nicht, denn ansonsten hast du sofort irgendwie einen Lichtbogen oder halt einen Kurzschluss. Dementsprechend scheint es ziemlich oft eben nicht zu entweichen. Und das ist momentan, das liest man in fast jeder Diskussion, wenn irgendwo steht, wir wollen da irgendwo ein Windrad hinbauen, dann kommentieren da mindestens 10 Leute drunter, haha, aber da ist Schwefelhexafluorid drin, das ist ja alles ganz schädlich.
Und, ja, ich habe gerade in der Wikipedia geschaut, da sind die SF6-Emissionen in Deutschland so über die letzten 20 Jahre aufgelistet und jetzt irgendwie hier Windkraft taucht jetzt gar nicht auf, vielleicht ist das irgendwo anders drin.
Ja, es ist in den Schaltungen.
Ja, genau.
In elektrische Anwendung ist untersummiert.
Genau. Elektrische Schaltanlagen ist aber auch nicht mal der höchste Punkt, da kommt davor noch Schallschutzscheiben zum Beispiel oder Aluguss. Ja. Überraschenderweise Teilchenbeschleuniger sind da eigene Rubrik.
Ja, erstaunlich, ne? Ja, genau.
Ja, die bösen PhysikerInnen, ja, also die machen ja alles kaputt mit ihren Teilchenbeschleunigern.
Ich hab gleich gesagt. Ja, genau. Ja, das ist tatsächlich der Punkt. Also diese Schallschutzscheiben ist das größte Problem, weil das Gas zwischen den Scheiben ist und die dürfen halt einfach auf die Mülldeponie geworfen werden, dann entweicht das ganze Gas natürlich. Ja, und das ist halt diese mediale Schieflage. Niemand beschwert sich jetzt über Schallschutzscheiben. Der ganze Medienrummel dreht sich jetzt um die Windkraft und das ist natürlich doppelt schlecht.
Die Schallschutzscheiben brauchen wir auch, weil die Autos alle so laut sind. Das geht
ja. Ja, und das ist die Ironie an der ganzen Sache, genau.
Ja. Da können wir vielleicht gleich zum nächsten Punkt kommen, zum Hauptpunkt in einem Buch, wo du vermutlich mit Ruth viel bereden kannst, denn Ruth ist ja auch überzeugte Radfahrerin und obwohl du fährst sogar noch öfter Auto als ich, glaube ich, Ruth, weil ich bin seit 20 Jahren nicht mehr hinter einem Steuer gesessen und du doch ab und zu.
Aber ja. So lange nicht. Wow.
Nee, ach, ich habe irgendwie, es hat sich immer so ergeben. Ich bin nach Jena gezogen, habe da gewohnt, da habe ich nie ein Auto gebraucht und dann irgendwann, ja, man braucht ja eigentlich auch keines normalerweise, bis auf diverse Sonderfälle. Ja. Und ganz viele Leute, die sagen, sie brauchen das Auto. Einige brauchen das Auto vielleicht wirklich, weil sie keine Alternative haben. Aber die meisten Leute, die sagen, ich brauche das Auto, die wissen nicht, dass sie es nicht brauchen würden.
Ja. Das würde ich unterschreiben. Ich fand es jetzt trotzdem krass, so 20 Jahre, weil, also ich sitze meistens im Auto, keine Ahnung, wenn wir mal umziehen oder irgendwo wirklich mal einen Schrank kaufen, dann miete ich mir hier halt eins.
Ich fahre schon ab und zu mit einem Auto, aber ich würde mich auch nicht mehr trauen, hinter ein Steuer zu setzen, weil wie gesagt, ich habe 20, ich müsste nicht mal, ob die Bremse jetzt links oder rechts ist. Oder ja, in der Mitte, also, ist sie in der Mitte, wo ist sie denn?
Ja, genau. Ist beneidenswert, denn also ich finde es mittlerweile eigentlich fast immer grauenvoll, wenn ich dann doch Auto fahren muss und bin froh, wenn ich wieder draußen bin und auf dem Fahrrad sitze.
Ja, und Ruth hat ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du das weißt, sie kann ja mit ihrem Fahrrad das gesamte Universum transportieren. Mhm. Da gibt es keine Ausrede mehr.
Okay, ich höre.
Das war mit ein Grund, ja, für die ganze Mobilitätsgeschichte. Ich habe ja ein mobiles Planetarium. Kleines aufblasbares Zelt und mit Projektor und so weiter, wo an der Innenseite dieser Kuppel einfach der Weltraum projiziert wird. Und das transportiere ich auch ohne Auto. Also in Wien und Umgebung mit dem Lastenfahrrad, was großartig ist. Und sonst muss ich halt in die Bahn, was manchmal nicht so großartig ist.
Aber ich habe gehört, dass in Wien schon, also im europäischen Schnitt, ziemlich gut sei.
In welchem?
So mit der Bahn.
Mit der Bahn.
Ja.
Also die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien, ja.
Ja, das stimmt. Aber es ist auch, also die ÖBB, die Österreichische Bundesbahn. Ich meine, es ist schon, immer wenn ich mich über die ÖBB aufreg, dann denke ich zurück an meine Erfahrungen mit der Deutschen Bahn. Das wundert mich dann immer ein bisschen auf. Na, es ist natürlich blöd, das gegeneinander auszuspielen, aber ich hatte in letzter Zeit einige Wahnsinnserfahrungen mit der Bahn, wo ich mir wirklich gedacht habe, ich verstehe so, warum Leute Auto fahren und warum ich, Idiot, nicht so wie andere Leute und fahre einfach auch mit dem Auto durch die Gegend, ja? Warum tut mir das an?
Ja, dann wird's ja mal schlimmer. Es muss ja ein paar Leute geben, die das System durchbrechen und sagen, okay, ich höre jetzt damit auf.
Ja, und es ist aber blöd, dass man da halt dann auch einen hohen Preis dafür bezahlt. Ne?
Ja,
das
auf jeden
ist
Fall.
Irgendwie, das ist ärgerlich. Auf jeden
Fall. Folge auch der ganzen Bubble, deswegen, ich fand es lustig, dass du so sagst, weil ich mal dachte, dass die Deutsche Bahn momentan so viel schlimmer ist, dass da die ganze Kritik dran kommt. Und außerdem aus deutscher Sicht ist es natürlich auch noch irgendwie absurd, dass wir jetzt unsere ganzen Nachtzüge abgeschafft haben und die ÖBB übernimmt das jetzt. Oder
hat schon länger übernommen.
Sukzessive. Genau, und hat jetzt auch irgendwie neue Wagen dafür vorgestellt, die super toll aussehen. Und da hat man das Gefühl, da geht richtig was. Und ja, in Deutschland sitzen halt ständig irgendwelche ehemaligen Automanager in den Vorstandsgremien der Deutschen Bahn. Und ja, klingt jetzt mal so ein bisschen verschwörerisch, aber muss man sich schon fragen, wie viel Interesse die vielleicht noch daran haben, dass es doch gar nicht so toll läuft.
Ja, und es ist halt auch, wie man gesehen hat, mit dem 9-Euro-Ticket fast ein bisschen so, haben wir es euch nicht gesagt. Ne? Also, mir kommt fast vor, als hätte das wäre der Zweck an der ganzen Geschichte, den Leuten das unschmackhaft zu machen und ihnen zu zeigen, so wäre das, wenn alle mit der Bahn fahren wollten.
Ja.
Das? Nein, natürlich nicht. Ne? Es ist fatal in Wirklichkeit.
Auf jeden Fall. Ja, grundsätzlich, wenn ich nicht gerade ein Buch über Energiewende geschrieben hätte, dann würde ich mich auch in das ganze 9-Euro-Ticket-Gewusel stürzen und da was zu schreiben, weil ich da auch bei jedem zweiten Artikel dachte, darum geht's doch gar nicht. Und das immer, da werden auch mal so einzelne Sachen dann rausgegriffen, keine Ahnung. Wie viele Leute sind jetzt mehr für Arbeit gefahren und wie viel mehr in der Freizeit? Und da wird daraus dann so ein Argument gemacht, dass das ja nur für Leute war, die damit in der Freizeit rumgefahren sind, wo ich denke, ja, okay. Gut.
Und du hörst halt auch die Leute in der Bahn diskutieren, ne? Der Zug ist voll und man steht und neben einem stehen Leute, sagen so, na, letztens habe ich sogar ein paar Obdachlose gesehen, die fahren jetzt auch mit der Bahn.
Und ja, Potzblitz, wer hätte das gedacht?
Wow. Ja. Und dann hat der andere, also der eine war da irgendwie sehr aktiv in dem Argument und dem anderen war es offensichtlich ein bisschen unangenehm. Der hat dann irgendwie so fast schon beschwichtigend gesagt, naja, aber ist ja auch gut, wenn dann mal alle fahren können und so. Aber es ist, ich glaube, diesen Gedanken, den haben viele Leute, ne, wie du sagst, ja, die brauchen das ja gar nicht. Die fahren einfach so zum Spaß, ne? Aber zum Spaß mit dem Autofahren ist natürlich toll, weil Autofahren macht ja Spaß, ne?
Richtig. Was, also, in der deutschen Statistik sind Fahrten in der Freizeit der größte Anteil von allen. Ja. Weil mal alle, also in der Diskussion heißt es immer, ich brauche das Auto, ich muss damit zur Arbeit. Ich brauche das, um, dass die meisten Leute damit einfach zum Fitnessstudio fahren oder die Kinder zum Tanzen oder was weiß ich was. Das fällt dann mal total hinten runter. Und das ist aber alles in Ordnung.
Ja, es ist ja auch okay, ins Fitnessstudio zu gehen und Kinder zum Tanzen zu bringen. Das will ja keiner irgendwie den Leuten verbieten. Aber wie gesagt, es wird halt einfach zu wenig drüber nachgedacht und Bewusstsein geschaffen, dass das auch anders geht. Du kennst ja sicherlich das Buch Autokorrektur von Katja Diehl.
Ja, klar.
Ja, und da, also das ist, wer sich für das Thema, also Autofahren und Mobilität mit Auto und wie man das ändern kann, interessiert, sollte das auch lesen. Auch ein hervorragendes Buch, weil sie da auch wirklich
auch
sehr, sehr viele Menschen auch interviewt hat, gesprochen hat, um mit denen zu reden, warum sie Auto fahren und ob sie es vielleicht nicht doch lieber hätten, nicht Auto fahren zu müssen. Und die meisten, wenn sie lang genug drüber nachdenken, kommen drauf, es wäre vielleicht doch angenehmer, nicht Auto fahren zu müssen. Weil gerade das Beispiel hier, die Kinder zum Tanzen zu bringen. Das ist natürlich schön, wenn die Kinder dann tanzen gehen können, aber die Kinder sollten auch ein gewisses Maß an Unabhängigkeit haben im Leben und nicht immer nur darauf angewiesen sein, dass jetzt hier sie mit dem Auto von A nach B gefahren werden. Ist doch viel besser für alle Beteiligten, wenn ein Kind, sobald es alt genug ist, auf dem Fahrrad steigen kann und selbst dorthin fahren, wo es hin möchte. Dafür muss natürlich die Welt so beschaffen sein, dass man davon ausgehen kann, dass das Kind nicht sofort vom Auto umgebracht wird.
Ganz genau. Also, falls jetzt Leute hören, die irgendwo sehr ländlich leben, wo das ohnehin ein Wunschtraum ist, bisschen nicht aufregen, das wissen wir. Also, es gibt natürlich auch wirklich Lebensrealitäten, da ist es schwierig, das Auto komplett stehen zu lassen. Der Trend, dass Städte halt wachsen, nimmt nur immer mehr zu. Also, es gibt halt eine ganze Menge Leute, die könnten das wirklich anders machen und kann ich auch empfehlen, darf ich einen YouTube-Kanal empfehlen?
Ja, natürlich, darfst du alles empfehlen hier.
Not Just Bikes, also nicht nur Fahrräder, praktisch auf Englisch, das ist ein Kanal von einem Kanadier, der genau das gemerkt hat, wie schlimm das eigentlich war für ihn, in so einer kanadischen, typischen Stadt aufzuwachsen, wo es ja auch mittlerweile so ein Urban Sprawl gibt. Also außerhalb der Stadt gibt es so riesige Gebiete mit so Einfamilienhäusern, aber die sind halt an nichts angebunden. Also ohne Auto kommt man da nirgendwo hin. Und der fand es in der Rückschau so schlimm, dass er halt jetzt wirklich mit der gesamten Familie in die Niederlande gezogen ist, weil er sagt, das ist das Land, wo man am besten Kinder großziehen kann, weil sie alleine alles machen können, weil sie selbstständige Erwachsene dann werden. Also das ist auch super interessant.
Ja, und vielleicht können wir da jetzt auch mal einen der zentralen Punkte aus dem Buch vielleicht nochmal wiederholen, dass es nicht notwendig ist, dass wir die Klimawende oder die Mobilitätswende, die Energiewende von heute auf morgen 100% an einem Stück erledigen. Es würde ja auch schon reichen, wenn die in der Stadt, für die es kein Problem ist, aufs Auto verzichten und die auf dem Land, wo es halt dann immer noch nicht geht, halt weiter ab und zu mit dem Auto fahren. Das wäre ja schon ein Fortschritt und es geht ja darum, einen Fortschritt zu erreichen und nicht alles auf einmal perfekt zu machen. Das betonst du in deinem Buch ja immer wieder.
Ja, richtig, genau. Das ist, glaube ich, so der schlimmste Fehlschluss, oder also in Bezug auf Klimakommunikation ist das so der Fehlschluss, der am meisten kaputt macht in meinen Augen, dieses Perfect Solution Fallacy. Also, dass man halt sagt, okay, wir haben hier ein Problem und die Lösung dazu könnte die sein, aber die ist nicht perfekt. Deswegen lehne ich die Lösung ab und bleib beim Status quo, der aber eigentlich noch viel schlimmer ist, als die Lösung wäre. Und das sieht man eigentlich bei ganz vielen Themen. Wenn neue Lösungen besprochen werden, dass auch gerade medial, finde ich, ziemlich destruktive Berichte dazu kommen, die sich dann auf die neue Lösung sehr stark einschießen und ja, Nachteile dieser Lösung thematisieren. Das müssen die natürlich auch machen. Ist auch gut, wenn ja nicht einfach alles abgenickt wird und auch da skeptisch drauf geguckt wird. Das Problem ist halt, dass dann sehr oft gar nicht geguckt wird, okay, ist das denn jetzt schlechter als das, was wir momentan machen? Klassiker ist halt ganze Berichterstattung um Lithiumabbau, was halt in Batterien vorkommt. Da gibt's mittlerweile allein in deutschen öffentlich-rechtlichen, ich weiß gar nicht, wie viele Kamerateams alle nach Südamerika geflogen sind. Da müssen wir, an bestimmten Tagen müssen da mehrere Kamerateams um diese Salzseen rumgestanden haben und sich auf den Füßen rumstehen, weil es wirklich ein unglaublich häufiges Bild ist und dann wird da ganz lange drüber debattiert, ja, dass das natürlich schlecht fürs Grundwasser da ist und das stimmt auch alles. Viele Leute nehmen nur daraus dann mit, ja gut, dann sind E-Autos natürlich Blödsinn und dann fahre ich jetzt weiter mit meinem Benzinauto rum und warte, bis es eine bessere Lösung gibt. Und das ist natürlich das Schlechteste, was wir machen können. Viele Leute formulieren das immer so, als wenn es sehr risikoreich wäre, jetzt was zu versuchen, was gegebenenfalls vielleicht nicht funktionieren könnte. Aber bezogen auf Klimakrise ist das Risikoreichste eigentlich gar nichts zu machen.
Genau.
Stillstand ist das Allergefährlichste, was wir momentan tun können.
Das habe ich auch gelernt in deinem Buch, dass es tatsächlich für das Klima, für die Umwelt immer noch besser ist, wenn ich ein E-Auto habe, das komplett mit Strom aus Kohle betrieben wird, ist immer noch besser, als ich habe einen normalen Verbrenner.
Sorry, gut, dass du es ansprichst. Ja, das steht so in dem Buch drin. Ich habe einen Fehler gemacht.
Ach, okay.
Ich muss das für vierte Auflage ändern.
Ja, das kommt, was mir auch schon passiert.
Shame on me, ja. Ist nur ziemlich peinlich, weil ich den Fehler gemacht habe, den ich vielen Leuten im zweiten Kapitel selbst vorwerfe. Ich habe einfach vergessen, die Effizienz von den Kohlekraftwerken mit einzurechnen. Ich habe einfach den Energiegehalt der Kohle ausgerechnet und ganz vergessen zu gucken, wie schlecht eigentlich Braunkohlekraftwerke daraus Strom machen und musste es jetzt revidieren. Ich habe es fehlerhaft übernommen, weil man es nämlich mit Diesel tatsächlich so machen kann, also zumindest von der Effizienz her. Wenn man jetzt ein großes Fass Diesel hat, dann ist es effizienter, das in einem Kraftwerk zu packen, dazu Strom zu machen und mit dem Strom ein E-Auto anzutreiben. Damit kommt man zumindest weiter, als wenn man den Diesel in ein gleich großes Dieselfahrzeug reinfüllt und dann damit fährt. Mit Kohle funktioniert es leider nicht, weil Braunkohle vor allen Dingen unglaublich wenig Energie hat auf große Mengen. Ja, shame on me. In der vierten Auflage ist es nicht mehr drin. Da ist es dann korrigiert.
Ja, aber es ist ja trotzdem so, dass tatsächlich, wenn die Leute sagen, ja, es bringt es jetzt, wenn ich mir ein E-Auto kaufe, wenn der Strommix nicht komplett erneuerbar ist, also wenn es jetzt nicht mit reinem Braunkohlestrom betrieben wird, das Auto, ist es dann vermutlich trotzdem mit dem normalen Strommix, den man so hat in Deutschland, in Österreich, wird ein E-Auto tatsächlich besser sein als ein Verbrenner.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt sogar auch Szenarien, in denen ist tatsächlich der reine Braunkohlemix schon besser. Kommt ein bisschen aufs Kraftwerk an. In Deutschland gibt es leider wirklich ein paar sehr alte Kraftwerke noch, die am Netz hängen. Und dann gilt das nicht mehr. Da betrachte ich, glaube ich, auch eher die Frage, wie viel Ressourcen das verbraucht. Und dann ist man ein bisschen schwierig, weil Braunkohle auch so, ich glaube, das hat irgendwie nur 2,5 Kilowattstunden pro Kilo. Das ist also wirklich unglaublich energiearm. Deswegen verschifft das auch niemand. Deswegen verbrennen wir das immer direkt direkt im Kraftwerk nebendran, weil allein der Transport schon viel zu teuer wäre. Aber rein klimatisch ist man, glaube ich, jetzt schon wirklich ein bisschen besser. Wenn man jetzt nicht gerade ein riesiges E-SUV-Auto nimmt, dann ist sogar das schon ein bisschen besser. Ja, hast recht. Aber also bezogen auf den tatsächlichen Strommix ist es auf jeden Fall schon besser. Und zwar, also um Längen. Ist ja auch oft die Vergleichsrechnung hinkt oft ein bisschen daran, dass dieselbe Kilometeranzahl angenommen wird. Wenn man jetzt aber mal guckt, wie es mit den E-Autos aussieht, die wir jetzt schon haben, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass die auch noch mal länger halten. Das heißt, eigentlich muss man immer so ein E-Auto auf anderthalb Dieselautos rechnen und dann ist die Klimabilanz ohnehin schon also viel, viel besser.
Und alles, was sonst noch dazu kommt, der Gestank, der Lärm.
Ja.
Ich meine, Autos ist ja nicht nur ein Problem fürs Klima, das ist ja ein Problem. Autos sind ja nur problematisch. Also ich weiß schon, ne? Leute haben da unterschiedliche Meinungen dazu. Aber wenn man sich das genau überlegt, ich meine, Autos sind eine einzige Katastrophe für
also
uns.
Also vor allen Dingen halt die Erdölautos. Ne? Ich lebe in Wiesbaden. Das ist echt so das Verkehrswende-Mordor von ganz Deutschland. Das ist eine Stadt mit 300.000 Einwohnern und es gibt hier nicht mal eine Straßenbahn. Es gibt nur Stadtbusse und hier wird wirklich jahrzehntelang gesagt, Auto, Auto, Auto. Ist eigentlich so vom Häuserstand wunderschön. Aber die Wiesbaden innen haben sich entschlossen, ja den Touristen was zuzumuten, dass sobald die ihren Blick aufs erste Geschoss richten, dann denken die, oh Gott, das ist ja eine Autobahn mit ein paar Häusern drumherum. Und genau das ist eben das Problem. Das sagt auch lustigerweise dieser Kanadier von Not Just Bikes. Es sind nicht die Städte, die laut sind, es sind die Autos, die laut sind. Weil viele Leute sagen, ach, ich will auf gar keinen Fall in die Stadt. Das ist ja so laut da. Naja, aber so eine Stadt, in der Verkehrswende stattfindet, die ist nicht mehr laut. Das ist wunderschön. Da hört man Vogelgezwitscher und man kann sich mit seiner Tochter am Straßenrand unterhalten und solche Sachen. Das haben wir nur einfach oft vergessen, weil wir uns so dran gewöhnt haben, dass überall diese lauten Stinker rumfahren.
Probier das ab und zu, wenn ich so die Stadt spazieren gehe, wirklich aktiv die Autos wahrzunehmen. Also nicht die fahren, die nehme ich dann schon auch wahr, weil die bewegen sich ja und sind groß und laut, aber auch die einfach nur rumstehen und die wirklich aktiv wahrzunehmen, weil wir das alles so gewohnt sind, dass wir die eigentlich schon ausblenden. Und dann stehst du da, ach, das ist aber ein schöner alter, mittelalterlicher Platz hier und du vergisst ganz, dass da noch irgendwie 50 Autos rumstehen auf diesem mittelalterlichen Platz, die eigentlich gar nichts mehr so schön machen. Das wäre viel schöner, wenn die nicht da rumstehen würden. Also man muss sich wirklich zwingen, diese Autos wahrzunehmen, die wirklich überall rumstehen. Und wenn man das mal tut, dann ist der Gedanke nicht weit, dass dieser ganze Platz durchaus sinnvoller eingesetzt werden könnte. Jetzt nicht nur, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen komischen grünen futuristischen Visionen, dass wir da hier alles voll mit Kinderspielplätzen und Gemeinschaftscafés und Volksküchen und weiß nicht, wäre auch okay, hätte auch nichts dagegen.
Ja.
Aber man kann da ja einfach, es gibt so viel Möglichkeiten, wie man Platz nutzen kann und wir benutzen ihn, um da Metall abzustellen. Das ist schon ein bisschen doof.
Das habe ich auch durch das Buch Autokorrektur erst gelernt, wie wenig wir sie auch benutzen. Also dass wir sie eigentlich Stehzeuge und nicht Fahrzeuge nennen sollten. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Wien ist.
Wir bauen neue Straßen in Wien und machen Radwege weg dafür.
Wenn man sich den Nutzungsgrad nochmal anguckt, dann ist es noch ein bisschen verrückter. Ich habe, um mein Auto abzuschaffen, habe ich halt hier mich an den örtlichen Carsharing-Dienst angehängt und seitdem bin ich da auch ein totaler Fan von und frag mich, wie viele von den ganzen anderen Autos wir abschaffen könnten, wenn wir einfach sagen würden, pass mal auf, in jede Straße kommen einfach 10 Sharing-Autos und die benutzen alle Leute, die das machen können und dann könnten wir schon unfassbar viele Fahrzeuge einfach einsparen, weil Leute sich daran gewöhnt haben, ein eigenes Auto vor der Tür haben zu wollen, aber eigentlich, also in dem Rückblick betrachtet, hat es für mich nur Nachteile gehabt. Es gibt natürlich auch Leute, die lieben ihr Auto, die finden es toll, samstags da irgendwie die Scheinwerfer sauber zu machen und Öl nachzufüllen. Ich gehöre zur anderen Kategorie, für mich war das immer so ein Nutzgegenstand und Leute haben Putz mich in den Staub reingeschrieben und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich dran vorbeigelaufen bin, weil ich wusste, eigentlich müsste ich nach dem Reifendruck gucken und TÜV ist auch fällig und was weiß ich was. Und für mich ist das eine totale Erleichterung. Für mich ist es so, als wenn ich einen riesen Ballast losgeworden bin, denn ich kann immer noch Auto fahren, wenn ich will. Ich miet mir halt eins, steht hier um die Ecke, gibt's einen großen Kombi und einen kleinen Cityflitzer. Das mache ich auch ab und zu, aber ansonsten kümmere ich mich da nicht drum. Ich steige da ein, manchmal leuchtet so eine Motorlampe auf, ist irgendein Problem, dann denke ich, ja, ist nicht mein Problem. Dann schreibe ich ins Online-Formular rein, hier Leute, die Lampe leuchtet, kümmert euch drum, viel Spaß. Ich steige aus und vergesse das komplett. Und diese Freiheit, die möchte ich nie wieder missen.
Ja, es ist sehr erstaunlich, dass es sowas in Wien überhaupt nicht gibt. In Amsterdam gibt es das auch.
Meine Wirklich? Schwester
lebt in Amsterdam. Ja, in Amsterdam gibt es das, dass in jeder Straße, also du hast nie irgendwie mehr als 100 Meter zu so einem Auto. der Mietauto. Und in Wien gibt's das einfach nicht. Also es gibt Carsharing-Schemen, aber die meisten sind irgendwie extrem teuer und halt auch nicht besonders weit verteilt. Und dann kannst du dir mal ein Auto ausborgen für eine Stunde, aber für länger.
Ah, okay.
Also du kannst es auch länger machen, aber dann wird das so teuer, dass es sich irgendwie fast gar nicht mehr lohnt. Ja. Und dann gibt's diese privaten Schemen, wo Leute dann ihr Privatauto da irgendwie eintragen können. Das ist vielleicht fast noch ein bisschen weiter verbreitet, aber das ist dann auch, ist auch eigentlich nicht so praktikabel. Und
ach krass, das wusste ich nicht. Ja. Für mich ist Wien immer so das Verkehrswende-Eldorado.
Ja, ja, das haben wir gut gemacht, das haben wir geschafft. Ja. Beethoven war ja auch Österreicher und Hitler Deutscher. Ich glaube, Österreich ist da ganz gut in dem Schein wahren und Leuten das so einreden, dass bei uns alles ganz toll ist.
Ich glaube, es gibt schon ein paar Sachen, die in Wien einfach besser laufen. Ich glaube, die Öffis sind deutlich besser.
Ja, die sind wirklich gut.
Du kriegst auch selten wo wirklich so eine Netzkarte für den kompletten öffentlichen Verkehr für 1 Euro pro Tag. Also ich glaube, was 65 Euro kostet das Ticket in Wien, wenn du sowas für Hamburg oder Berlin oder so haben willst. Oder selbst vielleicht für Jena, wenn ich da so eine Karte kaufe, dann zahlst du dich dumm und dämlich für sowas.
Ja, ja, das stimmt.
Schon, aber es ist halt auch immer, ich meine, die Latte, die liegt niedrig, ne?
Ja, ja genau.
Ist 365 Euro im Jahr. Ich finde, das ist viel zu viel.
Ja, eh. Aber es ist halt
das immer ist noch, wirklich viel. Ja. Aber ja, natürlich, im Vergleich, ja.
Und wie ist es mit dem Lastenrad? Ist es von der Infrastruktur, ist es gut, was so Radwege angeht?
Naja, es ist wieder genau der gleiche Punkt. Es kommt darauf an, womit man es vergleicht. Wahrscheinlich, wenn ich es mit Wiesbaden vergleiche. Klasse.
Ja, wenn es jetzt mit, keine Ahnung, Kopenhagen vergleicht.
Also der Punkt ist, glaube ich, der Vergleichspunkt sollte sein, ist es möglich, gesund und entspannt von A nach B zu kommen mit dem Fahrrad? Und die Antwort auf diese Frage in Wien ist garantiert nein, weil immer wenn man mit dem Rad fährt, sobald man mehr als 10 Minuten mit dem Rad fährt, hast du mindestens eine Nahtoderfahrung, weil dich irgendjemand übersieht und so weiter.
Okay.
Das ist ganz normal, ne? Das ist irgendwie, damit muss man rechnen, ja. Und es gibt Radwege und es gibt immer mehr und es wird ausgebaut, aber halt mit einem Tempo, das absolut nicht der sogenannten Klimamusterstadt, die Wien ja sein möchte, da angebracht ist dafür. Und es geht einfach viel zu wenig weiter und es ist immer noch genau dort, wo man den Radweg braucht, hört er plötzlich auf. Ne?
Ah, ja, okay.
Genau, das ist das Problem.
Klingt nach ziemlich deutschen Verhältnissen, ehrlich gesagt. Das kommt mir bekannt vor.
Und das ist auch immer so dieses Radfahrer-Bashing, was natürlich auch sehr beliebt ist. Und das, wo dann Leute sagen so, ja, aber schaut euch die Radfahrer an, die fahren ja alle irgendwie über rote Ampeln.
Alle
und es ist manchmal, es gibt manchmal Situationen, da kommst du nicht, da geht's eigentlich nicht anders, ja. Also du musst manchmal irgendwie illegal fahren, um überhaupt weiterzukommen. Und diese Erfahrung muss man halt mal machen. Ja, dann brauche ich halt eine halbe Stunde statt 10 Minuten, ja. Und irgendwie.
Ja.
Aber wenn man diese Erfahrung nicht selbst gemacht hat, dann natürlich aus Sicht eines Fußgängers denke ich mir, oder aus Sicht eines Autofahrers denke ich mir, warum fährt der jetzt da bei Rot rüber oder so, ja.
Aber ich glaube, es ist generell auch ein sehr emotionalisiertes Argument. Also ich lese das auch ganz oft hier, wenn es wirklich um ganz konkrete Unfälle geht, bei denen Leute auf dem Rad verletzt wurden oder sogar gestorben sind, dann stehen da ganz oft hämische Kommentare und da die fahren ja auch mal bei Rot drüber. Ist natürlich mega fies, denn erstmal weiß man nicht, ob die Person überhaupt irgendwann jemals bei Rot drüber gefahren ist. Und außerdem, da merkt man schon, wie emotional aufgeladen es ist. Niemand schreibt sowas über einen Fußgänger, der im Straßenverkehr umgekommen ist.
Ja.
Obwohl es auch Fußgänger gibt, die bei Rot über die Straße gehen. Also da ist noch ein bisschen was zu tun.
Ich finde ja trotzdem, auch wenn man bei Rot rüberfährt, mit dem Fahrrad hat man es trotzdem nicht verdient zu sterben. Ne? Also
ja, genau, das ist ja der Punkt. Selbst wenn jemand was falsch gemacht hat. Ich würde auch nie über einen Autofahrer sagen, ja gut, der hat ja auch nicht aufgepasst. Ja, selbst wenn er nicht aufgepasst hat, ist ja trotzdem tragisch. Also wir reden immer noch über Menschenleben. Das wird da ganz oft nicht bedacht irgendwie.
Das ist schon krass, ne? Diese Emotionalisierung von diesem Thema. Ich weiß auch nicht so recht, woher das kommt.
Ich glaube, das ist bei allen Themen so.
Ja, mal gucken, ja, wie es dann hier in den Kommentaren abgeht, ob dann da auch die RadfahrerInnen sich mit den anderen fetzen, so wie es immer passiert, wenn das Thema irgendwo aufkommt. Bin ich gespannt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir haben eine vernünftigere Hörerschaft.
Ich hoffe auch. Und fürs Protokoll, ich bin sowohl Radfahrer als auch Autofahrer als auch Fußgänger. Vielleicht gibt's auch irgendwann gar nicht mehr so diese Lager, weil alle einfach mehrere Verkehrssysteme benutzen und dann wäre es vielleicht ein bisschen besser. Ich glaube, das Problem ist oft, dass es wirklich viele gibt, die immer im Auto sitzen und deswegen gar nicht wissen, wie die andere Perspektive ist.
Ja.
Ruth, hast du doch was aus deiner Lektüre des Buches, was du mit Jan besprechen möchtest?
Gar noch was Kritisches. Was hat dir am wenigsten
gefallen? Ich bin ja auch erst ungefähr halb durch.
Die Farbe des Covers ist aus österreichischer Sicht kritisch zu beurteilen.
Oh, stimmt. Oh, das habe ich ja gar nicht bedacht.
Das ist also, ich meine, mittlerweile ist ja die türkise Partei, also die Parteifarbe.
Jetzt sind sie wieder schwarz.
Sebastian Kurz, unser Kanzler war, und mit seinen ganzen Kumpanen, die da das Land ausgenommen haben, da war türkis die Parteifarbe, ziemlich genau dieser Farbton. Also da kann man durchaus auf die Idee kommen, dass das, also man kann nicht auf die Idee kommen, dass das ein Parteibuch ist, aber ja, du wolltest was kritisieren. Ich habe jetzt spontan nichts anderes gefunden, was ich kritisieren hätte wollen. An
dem Buch. Ja, aber das finde ich ja gut. Aber ich meine, im besten Fall wäre es natürlich so, dass jemand sehr konservatives, sehr skeptisch gegenüber Energiewende eingeschätztes Buch kauft, weil er denkt, es sei von Herrn Kurz persönlich geschrieben. Ich habe auch schon Zuschriften bekommen von Leuten, die aufgrund des Titels denken, ich würde den Klimawandel leugnen und dachten, es gibt jetzt was ganz Fundiertes, warum das alles Quatsch ist, und war dann sehr erbost, dass ich ja mit diesem grünen Mist loslege.
Ist ja auch einer von denen,
Ja, genau.
Nein, ich fand's wirklich gut. Ich fand's auch sehr lustig. Also irgendwie, das ist auch, also oft ist es, also ich möchte niemanden zu nahe treten, aber Deutsche sind ja einfach nicht lustig, ne?
Viele, ja, also.
Es ist wie Radfahrer fahren immer bei Rot über die Ampel. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil.
Ja, voll. Nein, aber es war wirklich, also oft ist es dann halt auch so gewollt lustig, und ich fand's wirklich irgendwie, also ich habe auch sehr gelacht. Also zum Beispiel.
Das ist schön.
Ja, die coolste Sau im Alpha-Quadranten fand ich einen sehr schönen Satz zum Beispiel.
Jean-Luc Picard, Der kommt übrigens vor. Ja, Hörerschaft. Jean-Luc Picard spielt eine wichtige Rolle in diesem Buch.
Richtig. Ja, Mega Picard sogar.
Ja, Mega Picard, genau. Das Problem ist, wenn ich es mal irgendwann auf Englisch übersetzen lasse, dann geht das nicht mehr, weil er im Englischen Engage sagt und nicht Energie. Da muss ich mir noch was anderes überlegen. Aber ich weiß auch nicht, wie viele Leute das verstanden haben. Also wie viele Trekkies gibt's in der Bevölkerung? Ich glaube, die wenigsten wissen, was der Alpha-Quadrant sein soll.
Aber ist egal. Es müssen nicht alle alles verstehen. Also man kann. Na, das ist, ja.
Das war der Gedanke.
Aber was mich auch noch irgendwie interessiert hätte, wäre diese, also auch die emotionale Komponente vielleicht irgendwie, wie gehst du mit dieser Frustration um? Weil das ist das, was ich mich manchmal frage, dass einfach nichts passiert, ne? Also dass es ist so offensichtlich und offensichtlich auch gar nicht so schwer. Oder es wäre nicht so schwer. Und es passiert einfach nichts. Und es passiert schon seit Jahrzehnten nichts. Und man muss immer noch dieses ewig gleiche Gespräch führen und diesen Kampf, dass es überhaupt geht und dass man überhaupt etwas machen könnte. Und irgendwie, ich meine, möchtest du denn nicht auch oft mal irgendwie einfach den Kopf gegen die Wand schlagen und dich irgendwie verkriechen und sagen, habt mich alle gern? Und
klar, deswegen habe ich einen Blog gegründet.
Wie erhältst du dir deinen Optimismus, sagen wir mal so?
Ja, ich schreibe Bücher darüber. tatsächlich ist immer so ein bisschen, ich glaube, manche von meinen Artikeln sind auch einfach Selbsttherapie, weil ich es dann irgendwie in die Welt hinausschreien muss, weil ich ansonsten platzen würde. Sind aber so ein paar Dinge, die man da auch gerne vergisst. Klar, das nervt natürlich total. Du führst das immer selbe Gespräch mit den immer selben Leuten oder manchmal auch abwechselnde Leute, und ganz oft hast du den Eindruck, das hat gar nichts gebracht. Die Person kommt in einer Woche mit genau denselben Thesen wieder. Der Punkt da ist, ich habe immer unterschätzt, wie viel Wirkung man doch hat. Ich habe so ein paar Haustrolle, die posten immer denselben Quatsch bei mir in die Blog-Kommentare und ich antworte immer trotzdem sachlich darauf. Und bekomme aber irgendwann dann auch Zuschriften von Leuten, die sagen, hier, ich schreibe da nie was hin, weil ich, weil mir das alles zu aggressiv ist. Aber ich habe eure ganzen Kommentare gelesen und dann haben mich überzeugt und ich versuche da jetzt irgendwas zu ändern. Und das ist natürlich was, das ist dann sehr genugtuend. Und dann ist es eben auch so, also gerade was Energiewende angeht, ich verstehe das total, wenn man da frustriert ist. Ich glaube nur, dass wir jetzt gerade an einem Punkt sind, wo es sich lohnt, drauf zu gucken, um nicht frustriert zu sein, weil es jetzt gerade anfängt, weil es jetzt endlich auch weltweit sich was tut, und ja, weil wir lustigerweise jetzt irgendwie einen Kapitalismus so auf unsere Seite gezogen bekommen haben, weil Erneuerbare jetzt nicht nur sauber und lebenserhaltend sind, sondern weil sie jetzt tatsächlich auch noch billiger sind als die Fossilen. Zumindest die ganz ohne Speicher auskommen, sind ja jetzt schon viel attraktiver. Und da ändert sich schon was. Ich glaube, wir Menschen haben nur einen zu kleinen Zeithorizont, um das so richtig zu sehen. Aber nur so ein Beispiel. Ich komme ja eigentlich aus der veganen Szene. Und da hat sich krass was getan. Immer nur in ganz, ganz kleinen Schritten. Aber wenn du guckst, was ich vor 10 Jahren für Debatten geführt habe und auch wie es so um die, ja, wie es in der Realität aussah, wenn du mir da gesagt hättest, wie das Jahr 2022 aussieht, hätte ich gesagt, du bist eine naive Spinnerin. Das ist nie so. Mittlerweile macht die Firma Rügenwalder mehr Umsatz mit vegetarischen Produkten als mit Tierwurst und solchen Sachen. Die Supermärkte, also ein Supermarkt, in dem es keine Pflanzenmilch gibt oder kein Fleisch, also die gibt's ja, also in Deutschland gibt's vielleicht irgendwo auf dem Land einen kleinen Tante-Emma-Laden, der irgendwie an eine Fleischerei angeschlossen ist. Da gibt's vielleicht nichts, aber ansonsten, da tut sich wahnsinnig viel. Es sind, glaube ich, einfach nur, ich glaube, Menschen haben einfach einen ganz großen Trägheitsfaktor. Wir sind wie so ein Ozeanriese und man muss uns immer so in eine Richtung drücken. Und wenn man das aber erstmal geschafft hat, dann ist die Richtung auch eine gute. Der Prozess ist nur echt unglaublich nervenaufreibend und langwierig.
Es muss einfach mal erst so richtig Fahrt aufnehmen, aber ja. Ich meine, die Zeit haben wir ja eigentlich auch nicht mehr, ne? Also
das stimmt. Ja, haben wir auch nicht. Nur ich glaube, manche von diesen Prozessen haben glücklicherweise dann auch so einen exponentiellen Faktor drin. Also wenn ich mir jetzt angucke, gerade so Wirtschaftsthemen, auch allein der ganze E-Auto-Sektor. Also ich will jetzt nicht mal sagen, dass E-Autos die große Lösung sind, aber für die Leute, die momentan alle Verbrenner fahren müssen, in Anführungszeichen, sind E-Autos natürlich ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Und da sah es vor 10 Jahren düster aus. Da waren E-Autos, ja, hatten die Attraktivität von so Sportcaddies, die waren hässlich, teuer, haben nicht gut funktioniert. Und jetzt fahre ich hier mit dem, also wir haben ein E-Auto im Sharing-Pool, diesen VW ID.3, der sieht auch irgendwie ganz cool aus. Und ja, da gucken sich dann so Jugendliche nach um. Das ist jetzt die coolere Variante irgendwie geworden. Und deswegen wird das ja in den nächsten Jahren einen riesen Boost geben. Und ich glaube, manche Leute, die momentan noch in der Fossilwirtschaft arbeiten, die werden sich umgucken, wie schnell das geht. Ich hab neulich so ein Interview gelesen mit dem Typen, der für ExxonMobil Human Resources macht. Er sagt, er hat riesen Probleme, Nachwuchs zu finden, weil ja Leute, die heute 20 sind, die überlegen sich halt dreimal, ob sie bei einer Erdölfirma anfangen, weil die auch denken, okay, was mache ich da in 10 Jahren?
Es wird ja immer so auf die Jugend geschimpft und ich bin ja auch ein großer Fan der Jugend. Die Jugend ist sehr vernünftig in Wirklichkeit.
Im Vergleich schon, oder?
Ja, total.
Ja, also gerade bei euch, da gibt's ja echt so ein paar ja berühmte ältere Leute, deren Hauptaufgabe ist, auf die Jugend zu schimpfen und wie blöd die sind und wie doof Greta Thunberg ist irgendwie. Und die selber fliegen den ganzen Tag in der Gegend rum und ja, haben Jet Set Life.
Ja, ja.
Und bevor wir zum Teil kommen, wo dann auch die Hörerschaft Fragen an dich gestellt hat zum Thema, habe ich jetzt noch spontan eine gute Nachricht, vielleicht ist es eine gute Nachricht, habe ich jetzt gerade, als ich hier mein E-Mail-Postfach aufgemacht habe vor der Sendung, kam diese Nachricht. Die Lilliputbahn im Wiener Prater hat eine neue Energiequelle. Die ist bis jetzt mit Steinkohle betrieben worden. Die Lilliputbahn Dampflok im Wiener Prater. Mhm. Damit sie nicht den ganzen Prater rustig macht, hat man eben keine normale Steinkohle verwendet. Wie früher, sondern eine spezielle Kohle aus England. Die ist jetzt aber wegen des Brexits nicht mehr lieferbar. Ja, und deswegen hat die Lilliputbahn einen neuen Antrieb, eine künstlich hergestellte Alternative, die getestet werden soll, und zwar Kohle aus Olivenkernen. Cool. Vielleicht ist das die Zukunft.
Wow. Kohle, also die wird dann so lange verpresst.
Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, ja, aber es wird aus Olivenkernen gemacht und die Lilliputbahn in Wien fährt jetzt damit. Ich glaube nicht, dass das ein relevanter Beitrag zur Energiewende ist, wenn die Lilliputbahn jetzt mit einem anderen Zeug
Dampflok betreibt. Die meisten sind ja eh auch, glaube ich, schon elektrisch, oder? Oder irgendwie.
Ich habe keine Ahnung, ich glaube schon die
Dampflok. Da fahrt dann immer nur am Wochenende, fahrt noch die Dampflok, die kleine rum.
Meine größte Sorge wäre, glaube ich, auch, wie die Atemluft in der Umgebung dieser Bahn jetzt sich auf
ja, oder wenn man drinnen sitzt, ne?
Ja, genau. Genau, das ist halt, vergisst man ja gern. Es gibt auch so eine Bahn auf Borkum, wenn man da mit der Fähre draufkommt, da gibt's so eine mit Heizöl betriebene Bahn, die fährt einen dann in Ort. Sieht immer ganz süß aus, aber es stinkt unerträglich. Wenn man aussteigt, hat man das Gefühl, man hat einen Tag unter Tage irgendwie gearbeitet. Und ja, ich hoffe, die stellen das auch mal um.
Ich bin mit der Dampflok mal auf dem Brocken gefahren im Harz, da gibt's auch diese berühmte Bahn. Und das, also ich bin da noch so draußen gestanden, weil ich halt wirklich mal so das Panorama genießen wollte, dann wirklich mal so Dampflok-Feeling, aber das stinkt, das ist heiß, andere fallen irgendwelche rußigen, brennenden Kohlestücke irgendwo auf die Kleidung. Also das ist nicht kein, es gibt Leute, die stehen drauf, aber ich fand es jetzt nicht so, es ist toll, das ganze Erlebnis.
Ja, ja, das finde ich generell irgendwie immer so ein bisschen lustig, wie viele Leute an dieser ganzen fossilen Geschichte kleben, und abgesehen davon, dass die halt nicht super schlimm fürs Klima ist, finde ich sie auch irgendwie total unelegant. Also ich finde so, ja, weiß ich nicht, so ein allein wenn so ein E-Auto mir vorbeifährt, ist immer noch ein Auto, aber ich finde es schon um Längen geiler irgendwie als ja diese Technik von 1890 irgendwie, die immer pöt macht und die halt einfach stinkt, ja, die auch einen Berg runterrollt und die ganze Energie ist halt verschwendet, während ich im E-Auto zumindest per Rekuperation ja noch die Batterie wieder auflade. Es ist halt so, ist auch einfach so unelegant alles.
Mehr Eleganz schadet nicht. Ich habe gestern in der Community noch gefragt, welche Fragen die Leute denn hätten zu dem Thema, weil wir beantworten ja in unserem Podcast immer Fragen aus der Hörerschaft. Normalerweise sind es Fragen, die sich mit diversen astronomischen Themen beschäftigen. Diesmal habe ich Fragen rausgesucht, die halt dann mit dem zu tun haben, wo du auch genau Bescheid weißt. Es sind auch Fragen über Astronomie drin, es sind so eine Mischfrage, aber das erste passt ziemlich genau auf das, was du geschrieben hast, und einen Teil davon hast du auch schon beantwortet. Johannes hat gefragt, man hört immer wieder, dass Elektroautos bei einer globalen Betrachtung, Herstellung des Autos, Lithium, Herkunft des Stroms und so weiter, mit Blick auf Klima- und Umweltschutz kein Gewinn gegenüber Verbrennern sind. Stimmt das? Wenn ja, warum ist das so? Wenn nicht, lässt sich der Vorteil irgendwie quantifizieren, oder kurz ausgedrückt, wie viel besser ist das E-Auto?
Kurze Antwort, es ist viel besser. Lange Antwort, weil er auch gefragt hat, woher kommt das? Das kommt hauptsächlich auch daher, dass die ersten E-Autos natürlich deutlich schlechter waren. Und aus der Zeit sind auch immer noch Studien im Umlauf. Es gibt eine ganz berühmte von der schwedischen, vom schwedischen Umweltministerium, glaube ich, einen Auftrag gegeben, vom IVL. Die haben 2017 eine Studie gemacht und haben versucht herauszufinden, wie viel Klimaschaden entsteht denn eigentlich, wenn man so eine Traktionsbatterie herstellt. Und das war eben mit der Technik damals noch nicht so gut. Dazu ist die Studienlage sehr unübersichtlich. Da geht wirklich, die Schätzungen gehen um Größenordnung auseinander. Da muss man ja wirklich anfangen dabei, mit welchen Maschinen wird in Australien das Lithium aus dem Boden gefördert und endet damit, in welcher Fabrik die Dinger zusammengebaut werden. Und die hatten damals diese berühmte Zahl von 17 Tonnen CO2 für eine Tesla-Batterie irgendwie errechnet, oder die Zahl hatten sie gar nicht errechnet, aber das war dann der Schluss, und das ging wahnsinnig oft durch die Medien, und das stimmte zwar auch, aber es war für eine sehr große Batterie, und da sieht man auch, wie krass die Technik da jetzt besser geworden ist. Ist ja oft so, auch wenn man jetzt irgendwie andere Sachen herstellt, LEDs oder sowas, das ist auch alles viel, viel besser geworden. Also dasselbe Forschungsinstitut hat praktisch mit aktuellen Zahlen das nochmal gerechnet, und jetzt waren sie schon irgendwo, ich glaube, bei einem Drittel bis zur Hälfte. Ist immer ein Problem, weil man immer so eine Range angeben muss. Man kann nicht sagen, es verbraucht genauso viel, weil die Autos ja auch unterschiedlich groß sind. Aber wenn man alles einrechnet, also wirklich, wo die Rohstoffe herkommen, wo die Batteriezellen auch hergestellt werden, das ist eigentlich der Hauptpunkt, dass das energieaufwendig ist, diese Zellen herzustellen. Und wenn man das natürlich dann mit einem schlechten Strommix macht, dann entsteht da auch viel CO2. Wenn man das aber global betrachtet, dann ist das jetzt schon, liegen sie ungefähr bei einem Drittel bis zur Hälfte des Klimaschadens verglichen mit einem Verbrenner. Und auch das muss man immer im Hinterkopf halten, ist ja nur eine Momentaufnahme. Also alle Länder bauen gerade Erneuerbare zu und dekarbonisieren ihr Stromnetz. Das heißt, das hat alles sozusagen gegenseitige Effekte. Je mehr erneuerbaren oder klimaneutralen Strom ich im Stromnetz habe, desto klimafreundlicher werden auch diese ganzen Produktionsmethoden. Und ja, in der Wechselwirkung werden dann eben auch die Autos natürlich klimafreundlicher. Also wenn man da aktuelle Studien sich raussucht, sieht man, in den letzten 5 Jahren ist so viel passiert, dass die Antwort auf jeden Fall ist, dass heute ein E-Auto um Längen besser ist als ein Verbrenner.
Also ich glaube, wenn man es kurz zusammenfassen will, macht man nicht viel falsch, wenn man sagt, ein E-Auto ist besser als ein Verbrenner und das allerbeste Auto ist gar kein Auto.
Genau. Das ist mal so diese Reihenfolge. Das umweltfreundlichste Auto ist das gar nicht erst gebaut wird.
Ja, dann bauen wir doch ganz viele von denen nicht.
Ja, genau. Also ich meine, das wird immer so, finde ich immer so lustig, das sind ja immer so Medientakes, ne? E-Autos sind gar nicht grün, wo ich dann mal denke, oh Gott, also ich meine, allein grün, das ist ja eine Farbe halt. Was meint ihr denn damit? Wo ich dann mal denke, ja, also klar ist das nicht grün, es ist immer noch ein Auto. Wir reden von einem großen, schweren Gefährt. Die wiegen ja auch mittlerweile 1,5 Tonnen aus Metall und Verbundstoff. Also wie soll das außerhalb von einer kompletten Zirkelwirtschaft, wie soll das nachhaltig sein? Das geht ja gar nicht. Aber das trifft natürlich auf alle anderen Sachen auch zu. Also da müssen wir noch ein paar große Räder drehen, bevor das wirklich nachhaltig sein kann.
Oder kleine Räder, die sind umweltfreundlicher.
Kleine Räder, wollte ich auch gerade sagen.
Ja, Ruth, eine Frage für dich. Vor allem, weil ich jetzt nicht wüsste, wie man sie beantwortet und Jan vermutlich auch nichts dazu sagen kann.
Delegieren wir an mich. Ja, schon gut. Ja.
Nico hat uns gefragt, wäre es vor allem mit Blick auf die Energie sinnvoll, nur eine globale Weltraumorganisation zu haben, anstatt der mehreren, die es jetzt gibt, und wäre sowas überhaupt möglich? Und da du ja zumindest probiert hast, Teil einer Weltraumorganisation zu werden, dachte ich frage dich, ich habe jetzt auch keinen Einblick, aber wär's gut, wenn wir das nur eine zentrale Stelle hätten, oder ist es besser, wenn wir jetzt so viele Weltraumorganisationen haben, wie wir sie jetzt haben, jetzt mal vielleicht unabhängig von der Energie, weil ich weiß nicht, ob das energetisch einen großen Unterschied machen würde.
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich meine, wie soll man da jetzt irgendwie drauf antworten, ohne einfach nur so seine persönliche Meinung
kundzutun? Ich glaube, du kannst nur deine persönliche Meinung kundtun. Also.
Ja, ich meine, irgendwie Kollaboration ist natürlich immer gut und ist immer besser, als jeder macht sein eigenes Ding, weil es muss dann halt einfach nicht jeder das Rad neu erfinden und so weiter. Ja, also natürlich kann man viel, wahrscheinlich auch Energie, aber nicht nur Energie, sondern auch irgendwie Gehirnschmalz und so weiter sparen, indem man sich zusammentut. Und darum ist das ja auch oft so, dass man sich in der Wissenschaft zusammentut. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, wenn einzelne Untergruppen, sagen wir jetzt mal, da irgendwie auch selbstständig arbeiten können und es nicht immer alles eine riesige Organisation ist. Ja, also die kleinere Strukturierung hat auch ihre Vorteile. Also ich glaube, es ist irgendwie immer eine Kombi an beiden Dingen, je nachdem, worum genau es jetzt geht. Und manchmal ist irgendwie das Große besser und manchmal das Kleine. Also ja, ich finde es schon ganz okay, dass es auch irgendwie einzelne Organisationen gibt, aber natürlich wäre es blöd, wenn die gar nicht zusammenarbeiten würden. Aber die arbeiten ja meistens auch zusammen. Also wenn nicht gerade irgendwie ein arger Krieg ausbricht zum Beispiel oder angefangen wird, dann
Es gibt ja eigentlich, wenn man genau ist oder wenn man es nicht so genau nimmt, je nachdem, eine globale Weltraumorganisation, weil die Wissenschaft an sich ist ja ein globales Unterfangen. Das ist ja so, dass da alle zusammenarbeiten. Und es war ja auch bisher so, dass bei den Weltraumprojekten, so wie der Raumstation, da haben ja auch die ESA mit der japanischen Weltraumorganisation, der NASA, den Russen, die haben ja alle zusammengearbeitet. Und ich glaube, China sind die einzigen, die sich so ein bisschen isolieren, also denen, die überhaupt nicht im Weltraum aktiv sind. Aber wir arbeiten ja zusammen, und wenn man jetzt wirklich sowas haben wollte wie die Sternenflotte oder so, also wirklich eine konkrete globale Organisation, naja, das ist nicht möglich, weil da müssten wir halt auch irgendwie eine globale Welt haben. Da brauchen wir jetzt erst wie die Weltregierung, und dann kommt dann immer mal die Sternenflotte.
Ich habe das Gefühl, dass es im Weltraumbereich schneller gehen wird als auf der Welt. ja, aber du hast natürlich recht. Ja. Es ist zuerst mal, also solange sich Gesellschaften noch als nationale Entitäten wahrnehmen, wird es das auch immer geben, ja, klar.
Was im All aber wahrscheinlich schwieriger ist, ne?
Eben drum, ne? Und im All, vor allem auch aus dem All hinuntergeblickt, ist das ja, das sich als nationale Entität wahrnehmen, nicht mehr so naheliegend. Drum sollte ja auch irgendwie, ich finde, jeder 18-Jährige mal eine Woche im Weltraum verbringen oder so.
Oh, das ist ja toll. Ich glaube, das wird energetisch wahrscheinlich ein bisschen schwierig noch.
Ja, da kommen wir noch so drauf. Da haben wir noch eine Frage zur Energie der Raumfahrt, aber die machen wir am Schluss. Zuerst noch eine Frage von Christoph, die ja uns alle, da können wir theoretisch alle was dazu sagen, mal gucken. Christoph fragt, wie sinnvoll wären Solarkraftwerke in einem Orbit, die Strom per Kabel oder Mikrowelle zu einer Bodenstation leiten? Also jetzt erstmal Kraftwerke im Orbit, die Strom per Kabel zur Erde leiten, die sind absolut nicht sinnvoll. Das können wir vielleicht.
Weil das Kabel wickelt sich rundherum.
Ja, und vor allem so viele, wo kriegt man die ganzen Verteiler her, die man da zusammenstöpselt? Also das funktioniert nicht. Man kann jetzt über Weltraumfahrschulen und sowas reden, aber das machen wir ein andermal. Aber prinzipiell ist die Überlegung, ein Solarkraftwerk in der Umlaufbahn zu stellen, jetzt nicht komplett verrückt, weil das ist ja, da gibt's keine Dunkelflaute im Weltall. Ja, also da, weil es geht zwar kein Wind, das haben wir schon, da haben wir immer Flaute, aber es geht auch nie die Sonne unter. Das ist der Vorteil, dass wir da immer Sonnenlicht haben. Und da haben wir auch genug Platz. Da gibt's auch keine Bürgerinitiativen, die sich aufregen, dass sie da wieder hier Solarzellen hinbauen oder so.
Also noch nicht.
Noch nicht.
Aber das wäre prinzipiell, also da gibt's Platz, da gibt's Sonne, also das wäre prinzipiell möglich. Ja, und es ist auch die Technik, dass wir die Energie dann per Mikrowellenstrahlung, also da wird die Sonnenenergie in Mikrowellenstrahlung umgewandelt, das wird nach unten gebeamt und da sind dann entsprechende Empfänger.
Gebeamt, ja, Licht beamt sich automatisch, ja, ne?
Genau. Das wird dann dort von Empfängern empfangen und die mandeln es wieder in Strom. Also die Technik gibt's, das gibt's alles schon, ja, also das könnte man machen. Das einzige Problem ist die Größenordnung, ja, weil es bringt ja nur dann was, wenn das da oben so viel Strom erzeugt, dass es sich lohnt, das Teil auch zu bauen. Und jetzt, ich habe das für das vorletzte Science Buster Buch Global Warming Party mal kurz recherchiert, dieses Thema. Oh. Und es gibt tatsächlich, wenn man so Solarkraftwerk haben will im Weltall, das ungefähr so ein Gigawatt erzeugt. Ich habe jetzt gerade keinen guten Vergleich, weil darum hast du ja in deinem Buch auch den Megapikar erfunden, weil mit diesen ganzen Energieeinheiten die meisten Leute nichts anzufangen wissen, und mir geht's da genauso.
Damit sie wissen, was ein Gigawatt ist ungefähr, also so als Größenordnung, darum geht's dir?
Ja, aber hast du einen schnellen Vergleich?
Ja gut, also Österreich hat, glaube ich, ungefähr so, schwankt immer so zwischen 4 und 8 Gigawatt Last im ganzen Netz. Also mit einem Gigawatt hättet ihr ungefähr, ja, ein Viertel bis ein Achtel der gesamten Strom, also des gesamten Strombedarfs Österreichs praktisch abgedeckt.
Na gut.
Das ist schon ein ganz schöner Oschi.
Ja, also wir bräuchten 4 von diesen Dingen im Weltall. Also wenn man so ein Gigawatt-Teil Solarkraftwerk im All bauen würde, müsste man dafür, geschätzt natürlich, wir haben es noch nicht ausprobiert, ungefähr 10.000 Tonnen Material einsetzen. Und das muss halt ins Weltall. Und das ist, wir haben keine Raketen, die 10.000 Tonnen Ding dann nach oben schicken kann. Da müssen sehr, sehr viele Raketen starten. Das wird sehr, sehr teuer. Also es wird wirklich teuer. Ich weiß gerade nicht, Ruth, weißt du zufällig auswendig, was Artemis, das SLS, also die Mondrakete, die jetzt da gerade unterwegs ist, wie viel die transportieren kann?
Nein, aber ich weiß, wie viel ein Start kostet.
Ja, ja, erzähl mal.
$4 Milliarden.
Ja, und wir können mal, ich glaube, es ist weniger als eine Tonne, was da reingeht, vermutlich.
Ich glaube, das ist schon mehr. Eine Tonne ist jetzt nicht besonders viel. Eine Tonne ist ein Auto, ne?
Ja,
ich glaube, 10 Tonnen. Das schafft schon mehr als ein Auto.
Also die ich habe geschaut, Nutzlastkapazität von SLS hat in den niedrigen Erdorbit 95.000 Kilo. Und zum Mond 27.000 Kilo. Aber trotzdem, es ist immer noch, sind immer noch keine 10.000 Tonnen. Das heißt,
ja, genau. Also bis ein paar hundert bis tausend Raketen hochschicken müssen. Da.
Genau.
Ja. Und das kostet halt dann, ja, 4 Milliarden. Ja. Pro Rakete, und da muss die bauen auch nochmal, und dann irgendwie, die können ja auch, wie man sieht, bei Artemis jetzt bei der ersten Start, die fliegen ja auch nicht immer dann, wenn sie fliegen sollen. Also, es ist technisch möglich. Es ist, praktisch momentan ja zu komplex, weil wir müssen das erstmal ausprobieren, da brauchen wir erstmal so ein kleines Teil, um zu schauen, wie das überhaupt geht und so weiter. Also das ist was, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, hier so, wenn dann die Sternenflotte existiert, ja, dann kann die vielleicht sowas machen, aber das ist jetzt nichts, was tatsächlich realistisch irgendeine Lösung für irgendwas ist, was wir haben, aber möglich wäre es natürlich.
Also SpaceX gibt die Nutzlast für diese Falcon Heavy mit 63 Tonnen, also in Geotransfer-Orbit. Ja, selbst damit brauchst du immer noch dann ordentlich ein paar Raketen, die da hoch und runter fahren.
Genau, dann beschweren natürlich, das hat mich Johannes gefragt, welche Auswirkungen hat das auf die Astronomie. Wir sind dann natürlich froh, wenn die Erde schön klimaneutralen Strom aus dem Weltall kriegt, aber wir sind dann auch ein bisschen verärgert, wenn da überall so fette Solarkraftwerksanlagen um die Erde kreisen, weil die tun der Beobachtung der Sterne nicht gut.
Ach ja, stimmt.
Gut, aber auf der anderen Seite, da ist ja genug Platz da oben, also.
Ja, aber das ist ja schon,
wie viele, ne?
Ja, aber das ist ja schon, was die Starlink-Dinger machen. Naja, wie viele? Wenn Österreich schon 4 braucht, also dann.
Ja, das wäre ein geostationärer Orbit, nehme ich mal an.
Ne? Ist eine gute Frage. Ja, wenn man das irgendwie runter, gut, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht auswendig, ob man es anders machen könnte. Wenn du die Strahlung runterschickst, dann kann man die wahrscheinlich auch, aber gut, das war schon, wenn wir es konstant haben, wahrscheinlich ist geostationär besser, ja.
Ja, also ich vermute mal, dann habt ihr am meisten Ärger nicht mit den Bürgerbegehren, die keine Solarzellen wollen, sondern mit den ganzen Astronomen, Astronomen, die
gründen dann die Organisation.
Genau. Sind aber weniger, ne?
wenn wir streiken, ja, dann erfahrt ihr nichts mehr über schwarze Löcher. Und wir sagen euch nicht mehr, wenn der Asteroid kommt, so.
Ja, genau.
Das ist mal eine Ansage, ja. Ich glaube, der springende Punkt ist, dass solche Ideen natürlich lustig sind und, also lustig, aber es ist sinnvoll, sich da darüber Gedanken zu machen, ob man das machen könnte, irgendwie Kraftwerke im Weltraum und so weiter. Aber das ist auch wieder mal nicht das, was uns retten wird. Und das ist nicht irgendwie etwas, worauf wir warten sollten. Und die Technologie und die Möglichkeiten sind da auf der Erde, jetzt und hier. Und wir müssen es einfach nur tun.
Genau, da hat ja das Buch von Jan, steht das ja genau drin. Wir brauchen keine Weltraum-Supertechnologie. Also wir brauchen sie schon, natürlich wollen wir Weltraum-Supertechnologie sowieso. Aber wir haben alles, was wir brauchen, um die Klimakrise zu lösen. So, eine Frage noch, das kommt vermutlich auch oft. Norbert hat uns gefragt, das Lithium-Dilemma. Wir brauchen den Rohstoff für effektive Batterien. Der Abbau ist mit beträchtlicher Zerstörung von Ökosystemen verbunden. Gibt es nicht Alternativen? Er hat gehört, dass die Technologie von Bleiakkumulatoren noch lang nicht ausgereizt ist und dass die ressourcenschonender ist und die Bleiakkus recycelbarer sind.
Was da jetzt in sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren die beste Zellchemie für Traktionsbatterien ist. Ich glaube, das trauen sich nicht mal die ExpertInnen momentan zuzusagen. Tesla stellt jetzt gerade um auf diese Eisenphosphat-Akkus und das wird sicher nicht der weiße letzte Schluss sein. Das wird richtig interessant werden. Das Beispiel ist aber schon ganz schön, denn auch Blei hat natürlich einen riesen Impact. Ja, das kann recycelt werden. Das wird auch aktuell schon recycelt. Das Problem ist nur, dass wir EuropäerInnen natürlich auch wieder sagen, ach, aber bei uns recyceln, das ist ja ein bisschen doof. Das gibt dann giftige Dämpfe und das ist zu teuer wegen der Sicherheitsauflagen. Deswegen wird eine ganze Menge von unserem Blei hat momentan in Afrika recycelt, in nicht gerade reichen Staaten von Afrika, weil die Leute das da eben ohne Schutzkleidung machen. Und das ist eine Riesenkatastrophe. Also Blei ist einer der toxischsten Stoffe für Menschen überhaupt und hat, ja, je nachdem, wie man fragt, wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten den gesamten IQ der Menschheit irgendwie um ein paar Punkte nach unten korrigiert.
Ich habe mal einen Artikel geschrieben über den Typen, der das verbleite Benzin erfunden hat. Ja. Das war der gleiche Typ, der auch die FCKWs erfunden hat, die das Atom auch kaputt gemacht haben. Ja.
Also unglaublich, oder? Ich habe auch mal gelesen, dass das wahrscheinlich das Lebewesen ist, was die meisten Tode anderer Lebewesen zu verantworten
Thomas
hat.
Thomas Mitchley. Aber das war die Forschung war ja toll. Der war irgendwie... Er hat dann
gesagt, okay, wenn das nicht gut, also er war schon, er hat das dann reflektiert, aber erstmal war es natürlich dann in der Welt draußen, weil halt Blei ein tolles Antiklopfmittel ist und deswegen haben wir über Jahrzehnte Blei in unsere Städte reingeballert und das ist halt wirklich ganz schlecht für Menschen. Lange Rede, kurzer Sinn, also wir können auch das Lithium recyceln, das werden wir auch tun, es ist jetzt auch keine naiven Wunschvorstellung, allein in Deutschland entstehen aktuell ein Dutzend neue Recycling-Stätten. Das machen die jetzt auch nicht, weil die Firmen jetzt einfach mal ihr grünes Gewissen entdeckt haben, sondern weil es einfach eine Kostenfrage sein wird. Lithium steigt in den Kosten pro Tonne exorbitant aktuell. Und alle Firmen, die das in Zukunft benutzen wollen, die sagen natürlich, okay, wir brauchen da mehr Quellen und deswegen ist da auch gerade richtig viel, da ist wirklich Innovation drin und es gibt schon, ich glaube, 96% Recyclingraten für die ganzen Akkumulatoren. Also es ist bereits jetzt möglich, fast die gesamten Metalle der Batterie wiederzuverwenden. Deswegen, das wird, glaube ich, nicht der Bottleneck sein. Wir können dann wirklich mal gucken, ob wir weiter diese Verdunstungsbecken da in Chile betreiben wollen. Da könnte aber auch die chilenische Regierung einfach sagen, pass mal auf, wenn ihr da was rauspumpen wollt und das verdunstet, dann müsst ihr halt genauso viel Meerwasser reinpumpen. Oder es gibt verschiedene Arten der Umweltauflagen. Der Punkt ist, aktuell ist es natürlich teuer und die sagen, ach nee, so verdienen wir aber mehr. Und das ist eigentlich immer der große Knackpunkt. Egal, welches Metall wir da jetzt nehmen.
Auch da gilt, es wird sich was tun.
Ja, auf jeden Fall.
So, und dann als letzte Frage, das war eine Frage, die haben mehrere Leute auf verschiedene Art und Weise gestellt. Aaron hat vor einer ganzen Weile festgestellt, dass eine Forschungsarbeit durch die Medien ging, die erklärt und berechnet, welche CO2-Emissionen die Astronomie verursacht. Also einerseits so die astronomische Forschung an sich durch all die Sternwarten und Weltraumteleskope und so weiter, die gebaut werden. Andererseits gab es auch eine Forschung, glaube ich, vom Max-Planck-Institut für Astronomie, die so ihr ganzes Institut mal evaluiert haben und da den CO2-Fußabdruck quasi des ganzen Instituts untersucht haben. Also von hier Papierverbrauch bis hin zu Flügen, zu Konferenzen. Und ich werde das nicht wiederholen. Wir haben, glaube ich, hier im Podcast schon mal drüber gesprochen. Ich habe im Klimapodcast ausführlich mit Claudia über diese Forschungsarbeiten gesprochen und verlinkt das dann in den Shownotes. Es kam raus, dass, wenig überraschend, da der Fußabdruck, der durchschnittliche Fußabdruck, der eine astronomische Forscherin oder Forscher verursacht, deutlich größer ist als das die einer Person, die das nicht macht, weil klar, da ist halt sehr viel, ja, vor allem die Flugreisen hauen da rein, ja, die du brauchst für Konferenzen, die brauchst nicht, aber die du machst halt, weil das System so funktioniert für die Konferenzen und ja, so ein Weltraumteleskop, das geht auch nicht von selbst zu Fuß in den Weltraum, das braucht auch entsprechende Ressourcen, aber es ist halt, die mediale Darstellung war halt da insofern ein bisschen verzerrt, als es das die Astronomie war, die sich das selbst analysiert hat. Und die anderen Wissenschaften haben das eher nicht so getan bis jetzt. Und jetzt saß dann immer so aus, die Astronomie, die Klimasünder und so weiter. Aber ja, aber was interessant ist tatsächlich, das bin ich auch vor kurzem mal gefragt worden, das fragt Aaron dann weiter, ob die Raumfahrt an sich jetzt da bei dieser Berechnung mit drin war oder wie es da ausschaut, wollten viele wissen, wie ist die Klimabilanz von Raketen? Ja, also wir haben wissen ja, hast du in einem Buch auch ausführlich beschrieben, was jetzt hier so ein Elektroauto verursacht an Emissionen, was ein Verbrenner verursacht an Emissionen und so weiter, Flugzeuge natürlich, aber wie schaut's bei Raketen aus? Und da gibt's interessante Forschung dazu, also Forschung nicht, es gibt interessante Zahlen, es gibt jetzt keine so ausführliche Übersicht, wie es bei den anderen Transportmitteln gibt, weil logischerweise nicht so viele Raketen fahren jeden Tag, aber Ruth, du wolltest ja mit der Rakete fliegen, hast du dich damit beschäftigt, was das für Auswirkungen auf die Klimakrise hätte?
Nein. Naja, weil es ist wieder mal so ein typischer, genau, also so ein typisches Ausfluchtargument kommt mir vor, ne? Weil irgendwie, wie viele Raketenstarts gibt's pro Jahr jetzt nicht kommerziell, sondern Raumfahrt, wissenschaftsraumfahrtmäßig. Nicht besonders viele, würde ich jetzt mal annehmen. Und ich würde irgendwie da jetzt mal so Pi mal Daumen sagen, fällt wahrscheinlich nicht ins Gewicht, oder?
Ja, das sagst du natürlich, weil du Astronaut werden wolltest.
Ich glaube auch.
Aber also wie gesagt, es gibt da, ich habe jetzt auf die Schnelle keine wirkliche wissenschaftliche Publikation gefunden, aber hier von ARD, die haben eine sehr schöne Seite, wo sie das aufgeschlüsselt haben. Und ich habe die Zahlen, die ich gefunden habe, sind nicht identisch, weil es natürlich immer Schätzungen sind, aber sie sind alle innerhalb dessen, was plausibel ist, stimmen sie überein. Und da wurde Langstreckenflug und Weltraumflug verglichen. Ja, bei dem Langstreckenflug, 10.000 Kilometer, werden 150 Tonnen CO2 frei, fliegen ungefähr 300 Personen mit und du kommst so auf eine halbe Tonne CO2 pro Person pro Langstreckenflug. Weltraumflug, 300 Tonnen CO2, da hocken dann 4 Personen drinnen, macht 75 Tonnen CO2 pro Person.
Ja, okay.
Das heißt, das ist das, was Ruth gesagt hat, stimmt schon. Also du hast, wenn man es jetzt so zusammenrechnen will, ein Weltraum, ein Raketenstart sind 150 Fernflüge. Jetzt haben wir aber nicht so viele Raketenstarts. Ja, auch hier 2020 waren es 114. Aber, und auch da wird sich in Zukunft einiges ändern, wieder so durch Projekte wie Starlink von Elon Musk und das ganze Zeug, was Jeff Bezos OneWeb machen will und so weiter. Also man rechnet damit, dass in Zukunft wir über 400 Raketen pro Jahr haben, für die Rakete 300 Tonnen pro Raketenstart.
Ja, und für den Flug 150, also es ist zwei. Weißt du, wie überrascht ich jetzt bin, dass der Wert so gering ist? Ein Raketenstart hat nur den doppelten... Die doppelte Emission wie ein Langstreckenflug? Das ist ja urwenig.
Es kommt aber davon, es ist schwierig zu schätzen, was da freigesetzt wird und vor allem, was das für eine Wirkung hat. Ja, also wenn man es jetzt irgendwie absolut rechnet, es gibt hier eine Rechnung auf der Seite, die Flüge machen 2020 900 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr durch die Flüge und 22.000 Tonnen CO2 durch die Raketenstarts. Also sehr vernachlässigbar, aber das ist ja nicht das Einzige. Also das CO2 ist nicht das Einzige, weil die Raketen ja teilweise, die tanken ja auch nicht irgendwie Diesel oder sowas, ja, die fliegen auch nicht mit Braunkohle, sondern da kommt ja irgendwie eh schon irgendwie Wasserstoff und Sauerstoff, das ist ja dann teilweise eh schon ein bisschen klimafreundlicher, allerdings werden einerseits das, was freiggesetzt wird, auch das mit Kerosin taucht auch, kommt auch in den Raketen drin vor, also das setzt dann schon was frei und vor allem der Flugverkehr macht ja am gesamten Verkehr und auch an den gesamten Verkehrsemissionen auch nur einen sehr geringen Anteil aus. Die meisten Emissionen, die überwiegenden, fast zwei Drittel der Emissionen, gehen über Verkehr auf der Straße, ja, und Transport auf der Straße. Aber die Wirkung der Emissionen, die muss man auch wieder gesondert betrachten. Nicht nur, wie viel kommt raus, sondern wie stark wirkt es. Und da kommt es halt auch sehr stark darauf an, wo das freigesetzt wird. Und wir wissen, dass das CO2 und die ganzen anderen Treibhausgase, die Flugzeuge in der höheren Atmosphäre freisetzen, da deutlich mehr Schaden anrichten, als das, was unten, wenn die gleiche Menge unten am Boden freigesetzt worden wäre. Und die Raketen, wenn die halt ihr Zeug da in 100 Kilometer rausschmeißen, in den oberen Schichten der Atmosphäre, da wissen wir noch gar nicht so genau, was da abgeht und was da für Wirkungen sind. Also da kennen wir es auch gar nicht so genau aus. Vor allem, weil die da oben auch noch sehr viel so Partikel, ja, Rußpartikel, Schwefelpartikel und so weiter freisetzen, was auch wieder Auswirkungen hat. Und was wir tatsächlich wissen, ist, dass diese ganzen Booster, die da immer so nebendran hängen an den Raketen, dass die eben Aluminiumoxid ausstoßen und Chlorwasserstoff. Und die machen das ziemlich genau dort, wo die Ozonschicht ist. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt optimal, weil die Ozonschicht schaden. Also mit dem geringen Raketenaufkommen, das wir momentan noch haben, ist es noch nicht so dramatisch. Aber auch da, wie gesagt, wir können davon ausgehen, dass das Raketenaufkommen in der nahen Zukunft deutlich steigen wird, wenn eben Jeff Bezos, Elon Musk und die ganzen anderen ihre großen Weltraumpläne dann alle wirklich umsetzen, dann werden halt wirklich ein paar hundert bis tausend Raketen pro Jahr starten. Und wer weiß, die Elektrorakete ist noch nicht in sich, glaube ich.
Das nicht, aber die könnten ja zumindest mal den Wasserstoff, der da irgendwie getankt wird, schon mal irgendwie erneuerbar herstellen. Also ich vermute mal nicht, dass das alles grüner Wasserstoff ist, der
eher
da.
Eher nicht, nein.
Ja, ne? Genau. Das wäre schon mal irgendwie anders. Also ich meine, es sind ja alles keine armen Leute, die die Raketen da starten lassen wollen. Die können ja auch einfach mal.
Aber warum sind sie nicht arm? Das muss man sich fragen.
Ja.
Was
ja,
haben sie gemacht, dass sie nicht haben sie grünen Wasserstoff in die Rakete getankt? Eher nicht, ja.
Ja, ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, da brauchen wir einen
zweiten
Podcast.
Darüber haben wir auch schon mal geredet, ja.
Ja, ja.
Aber im Großen und Ganzen ist die Antwort auf die Frage, es fällt nicht ins Gewicht.
Noch.
Ja.
Noch. Und also, aber gut, bei diesen ganzen weltumspannenden Internetgeschichten, da geht es ja auch nicht um Forschung und um Wissenschaft. Also die da jetzt auch noch mit einzurechnen, ja, finde ich ein bisschen unfair.
Ja, nein, es ging allgemein die Frage um, was ist halt
also die CO2-Bilanz von Raketen. Also Allgemeinen.
Ja,
okay.
Und das natürlich dann Unterschied ist, ob ich jetzt da irgendwie so ein komisches Satellitenprojekt mache, das dann irgendwie Internet für viel Geld in die Gegenden bringen soll, wo die Menschen leben, die sich das gar nicht leisten können, das Internet für das Geld. Also das ist eine ganz andere Frage. Das hat auch noch nicht Christoph gefragt zum Abschied, wie kann Raumfahrt und Weltraumforschung dem Umwelt- und Klimaschutz helfen? Das ist natürlich ein wichtiges Ding. Wir können ja auch nicht komplett auf die Raumfahrt verzichten. Selbst wenn wir sagen, uns sind irgendwelche fernen Galaxien und schwarze Löcher wurscht. Wir brauchen trotzdem die ganze Erdbeobachtung, weil das ist so gut wie alles, was wir an aktuellen Daten über den Zustand der Erde, der Erdatmosphäre haben, kommt jetzt nicht nur irgendwie von Messstationen am Boden, sondern mittlerweile kommt da sehr, sehr viele Daten kommen aus Satellitendaten. Die ganze Meteorologie, die ja die Basis quasi der Klimatologie ist, das funktioniert nur über Satelliten. Also wir haben die Erde erst so richtig verstanden, seit wir sie aus dem Weltall anschauen können. Und Klimaforschung und damit Klimaschutz und Umweltforschung und damit Umweltschutz ohne Raumfahrt ist nicht möglich. Das heißt, da ist es absolut wichtig, dass wir halt die paar Emissionen in Kauf nehmen, die durch die Raumfahrt entstehen, um herauszufinden, wie das funktioniert. Also genauso wie halt, man, keine Ahnung, vielleicht beim Auto irgendwo in den Wald fahren muss, um zu schauen, wie es den Bäumen dort geht und ob man da was tun muss oder nicht. Ja, genauso muss man mit der Rakete ins All fliegen, um zu gucken, was man gegen die Klimakrise tun kann. Also ein bisschen was muss man in Kauf nehmen.
Also grundsätzlich finde ich, ist Forschung da ohnehin anders zu bewerten. Es gibt ja auch eine ganze Menge, keine Ahnung, wenn sich die Elite der Krebsforschung irgendwo auf der Konferenz in San Diego trifft und da fliegen die halt mit dem Flugzeug hin, da würde ich auch sagen, ja, wird wahrscheinlich im Endeffekt immer noch eine deutlich positive Bilanz haben, als wenn sie es nicht machen würden. Das sind ja alles verschwindend geringe Mengen. Das allermeiste sind ja irgendwelche Leute, die fahren zum Sales Retreat oder fliegen ja ins Hotel. Das ist ja der Löwenanteil. Deswegen, ja, ich finde es immer schwierig, da dann auch noch von Forschung zu erwarten, dass die dann sofort klimaneutral wird. Da hätten wir ein paar andere Hebel, die viel größer sind.
Genau, das kann ich voll und ganz unterschreiben.
Und sag ich als Nichtforscher.
Ja. Ja. Nee, also ja, das waren die Fragen zum Spezialthema heute. Also werft uns die Raumfahrt nicht vor. Wir redet mit Elon Musk und den anderen, wenn ihr da ein Problem habt. Werft auch der Astronomie ihre CO2-Emissionen nicht vor. Also dieser Podcast, hier wird auch ganz CO2-arm produziert. Also bisschen Strom habe ich für Computer und der Arbeitsweg zum Mikrofon wird komplett zu Fuß zurückgelegt, ja. Also alles bei mir kein Problem.
Bei mir auch.
Ist nur ins andere Stockwerk. Aber wenn ihr auch Fragen habt zu Themen, dann schickt uns eure Fragen an fragen@dasuniversum.at. Wenn ihr spezielle Fragen an Jan habt, dann wird man Jan auch irgendwo erreichen können unter graslutscher.de vermutlich.
Genau. Und da sind natürlich alle Links zu sämtlichen sozialen Netzwerken, die es so gibt, sind ja auch zu finden.
Dann könnt ihr dort fragen. Wenn ihr wissen wollt, was in seinem Buch drin steht, dann besorgt es euch. Das heißt, wie gesagt, Weltuntergang fällt aus. Warum die Wende der Klimakrise viel einfacher ist, als die meisten denken und was jetzt zu tun ist, so heißt das, mit dem langen Untertitel. Und das gibt's überall dort, wo es Bücher gibt.
Ja, genau.
Besorgt euch das. Es ist ein sehr gutes Buch, habe ich gelesen. Und Danke. Das war mein Urteil. Dann machen wir jetzt das, was wir auch sonst immer machen, nämlich einen Blick auf die Sternwarte zu werfen. Da gibt's ja auch Neues, da ändern sich auch Dinge, so wie in der Welt der Klimatechnologien. Da fängt nämlich ein neues Semester an demnächst und wie es immer so ist bei neuen Semestern, gibt's neue Vorlesungen, neues Wissen, das man erlangen kann oder wie im Fall von Evi, altes Wissen, das man eigentlich schon früher haben wollte, aber aus den Gründen, die wir schon kennen, dass Evi ja neben ihrem Beruf studiert, ist nicht alles immer so locker läuft, wie ein Studium laufen kann, aus Zeitproblemen. Aber das soll Evi euch am besten selbst erzählen. Das hören wir uns jetzt an. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo Evi.
Hallo Florian.
Und wir reden jetzt wieder konkret über Neues von der Sternwarte, weil ja mittlerweile ein neues Semester begonnen hat, das Wintersemester. Und im Wintersemester finden an der Sternwarte selbstverständlich Vorlesungen statt im Bereich der Astronomie und du hast dir ein paar Vorlesungen ausgesucht, die du belegen willst und von denen du dann auch hier im Podcast im Laufe des weiteren Jahres berichten wirst. Welche sind es denn, die du da ausgesucht hast?
Ja, richtig. Also zunächst muss ich einmal sagen, dass dieses Semester spielt das bei mir ein bisschen und täglich grüßt das Murmeltier, weil ich zum Teil Vorlesungen jetzt endlich mal machen muss, die ich schon sehr lange vor mir herschiebe. Unter anderem mache ich wieder Informatik. Mhm. Das habe ich ja letztes Jahr schon begonnen. Das war dann ein bisschen zu viel und weil ich ja dann damals noch theoretische Physik 1 die Prüfung hatte, habe ich das dann jetzt eben nicht fertig gemacht. Das mache ich eben jetzt noch einmal. Aber diesmal bin ich etwas besser vorbereitet, weil ich habe nämlich im Sommer jetzt schon einen Python-Kurs gemacht, damit ich zumindest mal von der Programmierseite, ja, damit es mich nicht so ganz kalt erwischt.
Ich bin gespannt, was du dann programmierst.
Ja, ich auch. Ich hoffe, dass ich diesmal jetzt dranbleibe, aber ich möchte es jetzt endlich mal fertig machen. Ja, dann mache ich noch Analysis 3. Ja, das ist ein bisschen mein neuer Nemesis, glaube ich.
Was kommt bei Analysis 3? Was macht man da? Komplexe Analysis?
Ich weiß, dass ein Teil, also früher hat das mathematische Methoden 2 geheißen und das ist zum Teil jetzt eben in Analysis 3 drinnen. Da ist eben, wie du sagst, komplexe Analysis ist drinnen. Es sind partielle Differentialgleichungen, Fourier-Transformationen und noch vieles anderes, von dem ich keine Ahnung habe.
Ja, komplexe Analysis ist nicht schwer, das ist einfach.
Ich finde, das klingt furchteinflößend.
Ja, da musst du einfach nur mal dort, wo du ansonsten in den Formeln immer geschrieben hast, dieses komische R mit dem Doppelstrich für die reellen Zahlen, schreibst du jetzt ein C mit dem Doppelstrich für die komplexen Zahlen und anstatt X verwendest du meistens Z als Variable. Aber ansonsten ist die komplexe Analysis nicht tragisch. Partielle Differentialgleichungen können knifflig sein zum Lösen, aber da kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern, was da passiert ist. Fourier-Transformationen, die sind wichtig, die braucht man oft in der Astronomie, zumindest in bestimmten Bereichen der Astronomie. Habe ich dann auch in den astronomischen Rechenmethoden viel zu tun gehabt mit Fourier-Transformationen. Also die sind auch schaffbar. Also wenn du theoretische Physik geschafft hast, dann sind Fourier-Transformationen kein Problem für dich.
Ich weiß nicht, ich habe Analysis 3 schon vor 2 Jahren oder so die Vorlesung besucht. Ich habe auch die Übung habe ich sogar schon. Aber ich kann mich an fast nichts mehr irgendwie erinnern. Ich weiß nur, dass eben der ganze Stoff für mich irgendwie, ja, es war total abstrakt für mich. Ich habe zwar mitgeschrieben, aber habe da irgendwie keine Ahnung gehabt, was da wirklich passiert.
Ja, gut, abstrakt ist so Kennzeichen von Mathematik. Also da kommt man wenig um hin, aber ich weiß, was du meinst, ja. Also, aber das wird gehen. Also wie gesagt, wenn du theoretische Physik geschafft hast, dann ist Analysis 3 auch kein Problem.
Ja, deswegen ist auch Analysis 3 jetzt mein neuer Nemesis. Nach eben theoretischer Physik. Ja, und weil das eben, du siehst jetzt eben mit Informatik und Analysis 3, das ist halt alles so wenig astronomisch. Deswegen habe ich mich jetzt noch einmal für was Astronomisches auch mal angemeldet, und zwar für astronomische Instrumente. Mhm. Ja, wir haben ja sehen, das ist alles wieder mal eigentlich viel zu viel.
Ja.
Und ja, ich hoffe, dass ich alles irgendwie schaffe. Vor allem, es geht ja bei mir jetzt beim Schaffen ja nicht darum, dass ich die Prüfung nicht schaffen würde, sondern dass ich es zeitlich oft dann halt einfach nicht unter einen Hut bekomme. Und es ist ja jetzt auch so, dass die meisten Sachen in Präsenz sind. Mhm. Und das war eben ja jetzt ein bisschen der Vorteil während der Pandemie, weil alles zu Hause stattgefunden hat, Homeoffice, und die Vorlesungen waren online, und man hat innerhalb von 5 Minuten vom Arbeitsplatz auf die Uni wechseln können.
Ja, es kommt ja eh bald die Herbstwelle.
Ich weiß nicht. Also momentan habe ich nur eine astronomische Instrumente, das ist ein Hybrid. Deswegen hoffe ich, dass ich das noch irgendwie mitmachen kann, dass das zum Großteil online ist. Das ist halt praktisch, wenn man online die Sachen besuchen kann. Und jetzt muss ich mir halt überlegen, wie ich das alles eben zwischen, ich muss wieder ins Büro fahren und dann auf die Uni fahren. Und das sind halt doch alles Wege. Ja, es wird alles ein bisschen knapp, befürchte ich. Und eben der Wermutstropfen ist, dass ich ja bei meinen ganzen Vertiefungsseminaren schon fertig bin. Mhm. Und das sind aber genau die spannenden Sachen.
Aber kann man nicht weiter vertiefen?
Ja, natürlich. Also ich könnte mir, das habe ich mit der Theresa ja von meinem Podcast schon besprochen, ich könnte mir ja schon die Sachen für den Master dann anrechnen lassen. Aber ja, ich bin eher dafür, dass ich mal schaue, dass ich den Bachelor fertig bekomme.
Ja, eh. Also einerseits ist das natürlich die sinnvolle Variante, zuerst mal die ganzen Grundlagen machen, die man auf jeden Fall braucht. Aber andererseits, ich kenne auch Leute, die tatsächlich so die Mathe-Vorlesung, so irgendwie so über sowas wie Analysis 1, 2, 3 gemacht haben, kurz bevor sie ihre Diplomarbeit abgegeben haben. Also die haben das dann wirklich bis zum letzten Ende rausgeschoben, die Prüfung zu machen, alles andere schon fertig gehabt und dann halt noch schnell die Mathe-Grundlagenprüfung, damit sie dann irgendwie auch mal ihre Studium abschließen können. Also ich ob das im Studiumssystem heutzutage noch geht, aber prinzipiell.
Naja, es geht nur teilweise, aber bei manchen Sachen hast du dann bestimmte Voraussetzungen, die du erfüllen musst, und dann kannst du dich gar nicht anmelden, wenn du das noch nicht gemacht hast.
Ja, aber wie gesagt, es ist sicherlich sinnvoll, zuerst mal das Analysis und das ganze andere Grundlagenzeug hinter sich zu bringen, aber andererseits, ja, man verpasst halt dadurch die Astronomie im Astronomiestudium, wenn man nur die ganzen Grundlagenzeug macht.
Ja, es tut mir wirklich weh dieses Semester, weil es sind so coole Sachen dabei, vor allem eben mit Exoplaneten und habitablen Zonen. Ja, und wie man das alles beobachten kann und entdecken kann, und würde ich wirklich gerne machen, aber bei mir ist halt eben leider immer die Frage der Zeit. Also ich habe leider auch noch andere Verpflichtungen, sonst würde ich eh viel mehr machen.
Ja, aber die wird es ja später auch noch geben, diese vertiefenden Vorlesungen zu allen möglichen coolen
die
Themen.
Die ändern sich ja oft. Also das ist ja jedes Semester ein bisschen anders, das ist ja nicht so wiederholend.
Ja, aber es kommt ja jedes Semester vielleicht was anderes Cooles, also du wirst schon noch coole Sachen hören können.
Ja, ich dürfte auch noch länger dabei sein mit meinem Tempo.
Naja, aber das wirst du auch irgendwann schaffen, und dann kommt die Neues von der Master-Sternwarte.
Ui.
Ja, wann geht das Semester genau los? Am 1. Oktober, oder?
Genau,
ja. 1. Oktober, da haben wir sicherlich schon die nächste Folge bis dahin. Das heißt, wir werden dann live vom Semesterauftakt berichten können. Und bin gespannt, was dann tatsächlich du erzählst von den ersten Stunden in Analysis oder in den astronomischen Instrumenten, was man da lernt.
Genau, und wann wir von vor Ort in Online-Vorlesungen switchen werden. Nein, ja, ich glaube nicht, dass das ja wieder so werden wird.
Ja, mal schauen. Wir haben ja schon Wetten abgeschlossen hier in diesem Podcast kürzlich. Ich kann auch mit dir eine Wette abschließen. Gibt es das Ende der Präsenzvorlesung vor November oder nach November?
Nach November.
Ach, immerhin sucht euch die Sachen aus, die realistisch sind.
Naja.
Dann muss ich vor November nehmen, und dann, ja, wetten wir um ein, mit Ruth habe ich um Raketen- oder Mondbier gewettet, dann wetten wir um ein Pandemiebier.
Ist okay.
Passt.
Top, die Wette gilt, heißt es doch.
Gut, dann schauen wir in den nächsten Folgen, was sich tut bis November, und ich wünsche dir einen guten Semesterauftakt.
Dankeschön. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, ich finde es lustig, dass du gesagt hast, Florian, es gibt Leute, die ihre Matheprüfungen erst ganz zum Schluss machen.
Ja, warst du auch
es
einer davon?
Es gibt Leute. Yours truly. Naja, nein, ich habe es nicht ganz direkt vor der Diplomarbeit gemacht, aber meine erste Matheprüfung habe ich 2 Jahre nach dem Beginn meines Studiums gemacht.
Ja.
Weil das davor war das einfach keine Option. Ich kann mich erinnern, ich in der ersten Mathe-Vorlesung gesessen, mir auch gedacht habe, ich weiß nicht mal, worum es geht. Ja, also das sind lauter Symbole an der Tafel, die ich noch nie gesehen habe. Ich war in einer nicht besonders guten Schule, aber ja, also lasst euch nicht abschrecken. Und das ist vor allem, Evi, lass dich nicht abschrecken. man kommt da irgendwie durch, und es ist alles irgendwie möglich. Und auch wenn man dann länger braucht, ist es auch okay.
Ich habe eh gesagt, wenn man theoretische Physik geschafft hat, die Vorlesung, vor allem in der Version, ja, die Evi sie absolviert hat, dann kann so eine simple Analysis-Vorlesung, also simple ist sie eh nicht, aber dann muss man sich keine Sorgen machen, dass man es nicht auch schafft. Natürlich ist die Zeit, wenn man nebenbei arbeitet und ein Studium macht, das nicht berufsbegleitend eigentlich ausgelegt ist, natürlich ist die Zeit ein Problem, aber es ist ja keine Deadline. Also man kann Stück für Stück alles machen.
Gibt es bei BWL eigentlich auch so Prüfungen, wo dann alle irgendwie Angst haben oder?
Ja, also die Matheprüfung ist auch unbeliebt, weil es für mich einfach, ich habe, glaube ich, die beiden Mathe-Scheine im ersten Semester auf einmal gemacht, aber ich hatte mega Angst vor Wirtschaftsrecht und habe es auch, glaube ich, im zweiten Anlauf mit Ach und Krach nur geschafft. Das will ich auch nie wieder machen.
Ja, ich habe auch nie den, bis jetzt habe ich noch nie den Wunsch verspürt, Wirtschaftsrecht zu machen. Also ich kann das Prinzip, jetzt wo ich darüber nachdenke, ja, verspüre ich ihn auch nicht, also ich kann das durchaus nachvollziehen.
Hat mir auch nicht viel gebracht in meinem Leben, glaube ich.
Hatten wir eigentlich, Ruth, auch astronomische Instrumente? Mir kommt das so vage bekannt vor, aber ich habe das dann irgendwie, glaube ich, komplett verdrängt. Was haben wir denn da gelernt?
Ich weiß nicht, ob das Leute zuhört, der nicht zu nahe treten muss, schon wieder. Das war eine der langweiligsten Vorlesungen, vor allem der zweite Teil.
Da gab es zwei Teile.
Unfassbar.
Da gab es zwei Teile, ich erinnere mich an den ersten.
Ja, da gab es zwei Teile und es war irgendwie ein Teil mit einem Professor, der immer noch an der Sternwarte ist.
Ah, okay.
Der war spannender.
Ah.
Lieber Franz, falls du zuhörst, dein Teil war spannend. Ja, aber es war ein Donnerstagnachmittag.
Ach, ich erinnere mich
daran. Ich kann mich erinnern, dass ich wirklich da saß und mir gedacht habe, ich muss mir irgendwie ins Gesicht schlagen, um nicht mit dem Kopf auf die Tischplatte zu knallen und einfach einzuschlafen.
Ich erinnere mich. Ich bin tatsächlich oft eingeschlafen, glaube ich, an diesen Donnerstagnachmittagen. Ja.
Das war so ein Ding, wo ich mir wirklich gedacht habe, das ist irgendwie, man könnte ein Studium doch mit so viel besseren Dingen füllen. Und vor allem auch astronomische Instrumente ist jetzt kein langweiliges Thema.
Das wundert mich jetzt auch. Ich finde, es klingt eigentlich ganz cool. Also für mich als Nicht-Astronom. Ich denke mal so, okay, ist doch irgendwie so ein bisschen was zum Anfassen auch fast, oder?
Ja, nee. Ja, meistens tut man rechnen. Also auch wenn man glaubt, es ist nur cool, so schwarze Löcher, außerirdisches Leben, Exoplaneten, am Ende rechnet man dann meistens irgendwas.
Also okay.
Ja. Aber eigentlich, Astronomie ist schon cool, natürlich, aber es ist jetzt quasi nicht, es läuft meistens nicht so, wie man sich vorstellt, dass es läuft, also dass man nur die ganze Nacht dasteht, zum Himmel guckt und hier Raumschiffe und außerirdisches Leben und schwarze Löcher und Zeitreisen und alles, also das, was man so aus der Popkultur denkt, was in der Astronomie passiert, ist es nicht, aber das, was passiert, ist cool, es sei denn, man hat astronomische Instrumente in der Version gehört, in der Rudolf und ich sie gehört haben.
Bin schon gespannt, wie das jetzt ist.
Genau.
Jetzt sicher andere Leute und irgendwie anders, ist wahrscheinlich anders strukturiert und hoffentlich, und es waren auch irgendwie, irgendwie 3,5 Stunden oder so, ne? Am Donnerstagnachmittag irgendwie, es
undankbar.
War nicht günstig, ja.
Neues aus der Sternwarte gibt's ja jedes Mal und gibt genug Vorlesungen, die wir durchbesprechen können, dann werden wir auch erfahren, ob man immer noch ein gutes Schläfchen machen kann bei den Instrumenten oder ob sie das geändert hat mittlerweile. Ich weiß nicht, wie die Hörerschaft heute Nacht geschlafen hat. Also ich meine jetzt die Nacht von 26. auf 27. September. Ich weiß nicht, ob hast du in dieser Nacht geschlafen, Rudi? Ich gehe davon aus, dass du geschlafen wirst. Aber vielleicht warst du munter, als das große Ereignis stattgefunden hat, über das ich jetzt noch kurz sprechen will. Also das wäre um 1.14 Uhr nachts gewesen. Das ist eine Zeit, da kannst du noch munter sein, oder? Das ist so deine Aktivitätszeit.
Da war ich gestern noch munter, also heute. Ja, 1.14 Uhr wird sich gut ausgehen bei mir normalerweise.
Ja, also ich bin da schon länger im Bett um die Zeit, aber vielleicht bin ich...
Das Science Busters Buch ist da rausgekommen.
Das kommt am 26. raus, nicht um 1.14 Uhr in der Nacht. Das kommt,
ja, 1.14 Uhr ist ein komischer Zeitraum. Ja,
glaub, das kommt einfach ganz normal raus.
Ganz tägig. Ja.
Aber... vielleicht bin ich auch munter gewesen. Also am 27. September um 1.14 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit wird die NASA-Mission DART mit dem Asteroid Didymoon, Dimorphos, Didymoon war der alte Name, mit Dimorphos kollidieren. Ja, und nicht aus Versehen, sondern das ist Absicht. Das ist eine sehr, sehr coole Mission, über die werden wir dann vermutlich, weil es ja jetzt, wir nehmen vorher auf, das heißt, wir wissen nicht, was genau passiert ist, aber wir werden mit Sicherheit noch genauer darüber sprechen, über diese Mission. Das ist die erste Mission, die dezidiert darauf ausgelegt ist, zu untersuchen, wie wir Asteroideneinschläge verhindern können. Ja. Also wir sind wieder beim Weltuntergang und wie man den Weltuntergang verhindert, wie man ihn ausfallen lassen kann. Jetzt die Asteroiden- und Astronomie-Version. Da gab schon seit längerem die entsprechenden Pläne. Also es stammt alles aus dem sogenannten AIDA-Projekt. Das steht für Asteroid Impact und Deflection Assessment. Das war damals war so vor 20 Jahren ungefähr geplant als gemeinsame Mission von NASA und ESA. Und der Plan war, man fliegt hin, schmeißt was gegen den Asteroid und gleichzeitig hat man eine zweite Sonde da rumfliegen, die guckt, was passiert. Weil wenn wir Asteroiden abwehren wollen, Asteroideneinschläge verhindern wollen, dann machen wir das ja nicht so wie im Kino. Wir fliegen nicht hin und sprengen das mit Atombomben in die Luft. Das geht nicht. Ja. Also dass die Asteroiden, die eine Gefahr sind, ja, die kann man nicht wegsprengen. Das stellt man sich falsch vor. Also der Dinosaurier-Asteroid war 10 Kilometer groß. Das ist Himalaya-Gebirge. Das spreche ich nicht mal eben weg. Ja. Auch nicht Bruce Willis kriegt das hin. Ja, das geht nicht. Ja. Das heißt, was...
Im Film gibt es noch mehrere komische, offene Fragen, die ich habe, wie das funktionieren soll.
Ja, also was man macht, es gibt viele Methoden, die man machen kann, aber eine der simpelsten Methoden und durchführbarsten Methoden ist einfach etwas mit dem Asteroid kollidieren lassen, möglichst schnell, weil Energie ist ja nicht nur Masse, sondern auch der Geschwindigkeit steckt drin. Geschwindigkeit geht sogar mit dem Quadrat ein. Ja, das heißt, etwas Massereiches sehr schnell auf dem Asteroiden prallen lassen, macht den langsamer oder schneller und das verändert die Umlaufbahn. Ja, und wenn der Asteroid dann halt ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller wird, naja, dann kommt er zu früh oder zu spät zur Kollision und alles ist gut. Also das Prinzip kennen wir, das wissen wir. Wir haben es noch nie gezielt ausprobiert. Und in dem Fall haben wir uns einen Doppelasteroid ausgesucht, nämlich den Doppelasteroid Didymos. Und der besteht aus eben einem größeren Brocken, der ungefähr 800 Meter groß ist, und einem kleineren Brocken, 170 Meter, der in so einem Kilometer Abstand rundherum kreist. Ja, also das ist das Ding Dimorphos, der 170 Meter Brocken. Und der wird getroffen. Auf den schmeißt man die Sonde drauf, DART, was übrigens, wir sind ja hier große Fans von schönen, schlechten Akronymen, Double Asteroid Redirection Test für DART, was
nice.
Ist der DART-Pfeil, und das DART-Pfeil ist auch das Logo der Mission. Und dieser Mond ist deswegen so praktisch, weil da sieht man sehr schnell, ob das was geändert hat, der Umlaufbahn, weil der braucht halt, wenn der 1 Kilometer entfernt ist von dem Hauptkörper, dann braucht er knapp 12 Stunden für eine Runde um seinen Asteroid. Das heißt, wir sehen sehr schnell, ob sich da in der Umlaufbahn was geändert hat, und wir können sehr schnell abschätzen, ob und wie der Einschlag der Sonde sich jetzt konkret auf die Bewegung ausgewirkt hat. Ja, also das kann man sehr schön machen. Drum hat man sich den Doppelasteroid ausgesucht. Ja, und wie gesagt, dann hätte eigentlich neben DART hätte die ESA auch noch AIM bauen sollen. Ja, DART und AIM.
Damit man gut zielen kann.
Schön. Genau. Und AIM stand für Asteroid Impact Mission. Ich weiß, weiß jetzt gerade nicht.
Mission.
Ja, das Problem ist, dass AIM abgesagt wurde. Das AIM hat dann nicht mehr funktioniert. Ich finde gerade tatsächlich die Abkürzung nicht für was AIM schon. Irgendwas wird schon geheißen haben, AIM. Und dieses AIM, das wäre der Teil der ESA gewesen. Ja, NASA fliegt hin und knallt drauf und die ESA mit AIM schaut, was passiert. So, jetzt hat aber im Jahr 2016 der ESA-Ministerrat, also da, wo die, keine Ahnung, verantwortlichen Leute, Minister aller 22 ESA-Staaten drin hocken, beschlossen, das kostet ja was und wir würden das gerne nicht zahlen, was das kostet. Und das hat dazu geführt, dass die ESA gesagt hat, ja, aber dann können wir das auch nicht machen. Das ist natürlich blöd für so eine zweigeteilte Mission. Jetzt hat die NASA aber gesagt, uns egal, wir fliegen trotzdem dagegen, ja, wir knallen trotzdem auf den Mond, wir machen das trotzdem. Und die ESA hat dann erst später beschlossen, dass sie doch wieder gern mitmachen möchte, und zwar im Rahmen der Hera-Mission. Ich glaube, das wurde ja 2020 rum, hat man das beschlossen, dass die ESA doch wieder, 2018 hat die ESA beschlossen, dass sie doch wieder mitmachen möchte, und zwar heißt das Ding jetzt Hera. Ist, glaube ich, keine Abkürzung für irgendwas, heißt einfach nur Hera. Und jetzt fliegt Hera hin und kommt aber, also wenn es nach Plan gestartet wird, dann wird 2024 gestartet und wird dann 2027 mit dem Asteroid sein. Das ist jetzt ein bisschen spät, ja, also 2022 jetzt findet die Kollision statt und die ESA kommt dann halt erst 5 Jahre später, um zu gucken, was passiert ist. Aber besser als nix, ja. Also man kann dann eben hier genau noch, wirklich halt auch die, es geht auch, dass man die Zusammensetzung der Asteroiden genau angucken kann, ja. Also, weil natürlich kriegst du einen Krater, einen frischen Krater, du kannst reinschauen, du kannst noch immer schauen, was dann alles für Trümmerteile, Staub und so weiter in der Umlaufbahn rumfliegen. Du kannst natürlich dann sehr viel genauer messen, wie sich die Umlaufbahn von diesem Asteroidenmond verändert hat. Und ganz blind ist DART auch nicht, weil DART hat zumindest so ein paar italienische Mini-Satelliten mit dabei. Also Italiener, die sind anscheinend, die haben noch mitgemacht bei der USA. Die italienische Weltraumagentur, die Agenzia Spaziale Italiana, die hat die Lycia Cubes, die Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids gebaut. Also wirklich so winzige CubeSats, die sind schon jetzt ein paar Tage vor dem Einschlag ausgeklinkt worden, damit die halt dann so mit einem Abstand vorbeifliegen können, und die werden Bilder des Einschlags machen und von dem, was danach passiert. Das heißt, wir werden sehen können, was passiert beim Einschlag von DART auf dem Asteroid, beziehungsweise wir werden es gesehen haben, nämlich heute Nacht um 1.14 Uhr und beziehungsweise werden die Bilder nach dem Aufstehen auch noch entsprechend verfügbar sein. Also wie gesagt, ich habe das deswegen angekündigt, weil ich gern hätte, dass das niemand verpasst. Ich verlinke hier von der ESA, da ist demnächst ein Medienbriefing, aber man kann davon ausgehen, dass auch die NASA entsprechende PR dazu machen wird. Man kann davon ausgehen, dass man sich das Ganze auch bei der im NASA TV wieder anschauen kann. Die NASA ist da ja sehr aktiv und sehr gut darin, das Ganze entsprechend zu veröffentlichen. Also es wird heute Nacht etwas zu sehen gegeben haben, und was wir da gesehen haben, das werden wir dann erst in der nächsten Folge besprechen, weil wir, wie gesagt, traditionell schlecht getimt sind. Wir haben auch Stunden vor Raketenstarts aufgenommen und so. Also das ist eine gute alte Tradition.
Vielleicht sollten wir das doch irgendwie, den Podcast live produzieren, ja, nee, mit Call-ins von Leuten.
Ja, wenn uns das wer zahlt, dann machen wir das gerne. Aber ansonsten läuft das so, wie es jetzt läuft. Also da musst du ständig auf Abruf sein, wenn irgendwas passiert. Ruth, willst du das?
Na, furchtbar.
Ja, nein. Genau. Also.
Das ist doch außerdem ganz gut, wenn ihr darauf reagieren könnt, wenn so ein paar Tage vergangen sind und bereits sich Theorien entfaltet haben und die Leute alle streiten, dann könnt ihr praktisch mit all dem Wissen darauf reagieren.
Genau.
Das stimmt.
So. Genau. Also ihr werdet alles über DART und den Einschlag in der nächsten Folge unseres Podcasts hören können. Und bis es soweit ist, könnt ihr uns an verschiedenen Orten sehen und mit uns reden, wenn ihr wollt. Ruth, hast du entsprechende Termine anzukündigen, die ab dem 27. September stattfinden, wo du öffentlich sichtbar bist?
Ja, am 27., also heute, am Abend, habe ich eine Lesung mit Planetarium in Saalfelden.
Ach stimmt, das hast du beim letzten Mal schon angekündigt, ja.
Ja. Also für Kurzentschlossene in der Saalfeldener, Salzburger Gegend, kommt vorbei.
Ja.
Ich glaube 19 Uhr oder so.
Das werden die Leute schon wissen, die dahin wollen, die werden sich informieren.
Genau, die werden schon, ihr werdet das schon gewusst haben.
Ja.
Ja. Und am 29. sind wir vermutlich möglicherweise auch beide wieder
ziemlich zu sehen. Sicher.
Bei einer Science Busters Vorpremiere.
Genau,
in der Kulisse in Wien.
Genau. Also
mal schauen. Keine Ahnung. Wir wissen noch nicht, ob wir dabei sind und wer von uns beiden.
Wahrscheinlich sind wir beide dabei.
Keiner.
Ja, also es findet am 29. September eben in der Kulisse in Wien eine TV-Vorpremiere statt, der Science Busters, und mit hoher Wahrscheinlichkeit sind Ruth und ich da beide zu sehen. Wer nicht in Wien ist, sondern sich aus welchen Gründen auch immer in Deutschland aufhält, zum Beispiel in München, kann am 1. Oktober ins Lustspielhaus kommen. Da wird es auch eine so eine Mischung aus Vorpremiere und Nachschau unseres letzten Global Warming Party Programms geben. Da wird man uns im Lustspielhaus sehen können. Am 6. und 7. Oktober findet das statt, wofür wir vorprämiert haben, nämlich die TV-Aufzeichnung, die Aufzeichnung der nächsten Staffel von den Science Busters in Graz, an der Uni Graz, 6. und 7. Oktober, auch wieder mit Ruth und mir und den diversen anderen Science Busters. Am 9. und 10. Oktober machen wir Vorpremieren unseres neuen Programms. Das neue Science Busters Programm, Planet B wird das heißen, 15 Jahre Jubiläumsprogramm, Planet B, wird in Innsbruck stattfinden, 9. und 10. Oktober Vorpremiere, und die Premiere dann am 13. und 10. in Wien. Und mehr Termine dann in der nächsten Folge. Und Jan, wo kann man dich besuchen, sehen, hören?
Ja, das ist noch nicht so ganz klar. Die Lesereise, die wird gerade eben zusammengestellt. Es gibt noch nicht ganz so viele Termine. Jetzt so aus österreichischer Sicht sind vor allen Dingen die jetzt schon feststehen, nicht ganz so attraktiv. Ich bin am 30.09. in Bad Oldesloe. Das ist also nochmal nördlich von Hamburg.
Wir haben aber auch viele Hörer in Deutschland, ja, kein Problem.
Also deswegen wollte ich was sagen, genau. Also 30.09. in Bad Oldesloe und am 10. Oktober Heimspiel in Wiesbaden. Und wenn man doch jetzt aus Österreich zuhört, am 25.11. bin ich in Tübingen. Das ist nicht ganz so weit, aber wahrscheinlich auch noch ein zu weiter Trip, zumindest aus Wien, glaube ich, ist ja. Das eine Tagesreise oder so. Ne?
Aber für die Leute in Vorarlberg im Westen, die können da vielleicht mal kurz nach Tübingen, das könnte klappen.
Genau. Wer das aber jetzt genau wissen will, einfach mir auf Facebook und Twitter folgen oder einem von beiden. Ich werde das spätestens Ende September werde ich die ganze Liste online stellen. Dann kann man sich da raussuchen, genau. Was eventuell passt. Und wenn gar nichts passt und alles gut geht, dann gibt's nächstes Jahr nochmal eine größere Reise. Und da komme ich dann hoffentlich auch nach Österreich.
Wenn er uns sagt Bescheid, dann treffen wir uns auf einen fair gehandelten Kaffee oder ein lokal gebrautes Bier. Ja, sehr schön. Wir verlinken das alles, alle Informationen in den Shownotes, damit ihr danach schauen könnt, was wir erzählt haben, die ganzen Infos zum Buch von Jan, zu den Terminen von Jan, zu den Terminen von uns und alles andere, was wir so erwähnt haben. Wer im Detail nachlesen will, wie das mit den Olivenkernen und der Lilliputbahn funktioniert, auch das werden wir verlinken. Also alle Infos in den Shownotes, die ihr unter dasuniversum.at findet. Dort findet ihr auch die einzelnen Folgen zum Downloaden, alle anderen Infos und so weiter. Wenn ihr uns einfach so was schreiben wollt, um uns was zu sagen, was auch immer, macht das unter hello@dasuniversum.at und ihr könnt uns auch unterstützen, wenn ihr das gerne wollt. Ja, also ihr könnt uns unterstützen, indem ihr ja nicht rumlaufen und erzählt, dass wir scheiße sind. Das hilft schon mal sehr viel. Ihr könnt stattdessen rumlaufen und erzählen, dass unser Podcast wunderbar ist. Das wäre Unterstützung. Ihr könnt uns auch auf den entsprechenden Podcast-Plattformen gut bewerten. Das ist auch sehr schöne Unterstützung. Ihr könnt uns, wenn ihr das gerne wollt, auch finanziell unterstützen. Wir haben die Möglichkeit, uns per PayPal, Patreon und Steady zu unterstützen. Und das tut ihr ja dankenswerterweise immer wieder, weil das sind die einzigen Einnahmen, die dieser Podcast hat. Wir haben keine Werbung, wir haben keine Werbepartnerunterstützung, uns zahlt niemand, die Industrie, die Weltverschwörung, niemand gibt uns Geld, nur ihr macht das. Und weil ihr das immer so nett macht, bedanken wir uns dafür und das macht traditionell Ruth.
Ja, es gibt diesmal nicht ganz so viele Leute wie letztes Mal, wir haben jetzt den ganzen Sommer vorgelesen, weil es ja auch die letzte Aufnahme war ja auch erst ein paar Tage her. Aber ganz herzlichen Dank für die finanzielle Unterstützung an Philipp, an Elke und an Matthias.
Ganz vielen Dank an euch. Ja, dann sind wir durch mit dieser Folge. Soweit ich das im Blick habe, gibt es noch was, was du sagen willst, Ruth, oder du sagen willst, Jan, was noch gefehlt hat?
Ich würde gerne aus Laiensicht mal wissen, wie schwer diese Sonde ist.
Oh, die da drauf, ja, das hätte ich sagen können. Das ist eine nicht so uninteressante Information, da hast du recht. Es sind ein paar hundert Kilo, ich weiß es gerade nicht auswendig.
Ach, ist doch so schwer.
Ich müsste mal gucken. Die Sonde selbst, das komplette Dart hat 610 Kilo. Ich müsste jetzt mal schauen, was der Einschlagskörper hat. Genau, der Einschlagskörper hat 550 Kilogramm ungefähr.
Ah ja, okay.
Ach, das heißt, das Ding hat viermal so viel Gewicht wie das, wie Didi Moon selber.
Nein. Didi Moon hat auch mehr als 500 Kilo.
Was? Aber hast du nicht gesagt, der hat nur irgendwie...
Er ist 170 Meter groß.
Oh.
Ja, dann wird er, glaube ich, ein bisschen mehr wiegen als 500 Kilo. Ja.
Die Masse...
Und ich habe mir noch gedacht, so ein kleiner... Ja. Ich habe jetzt gedacht, das wäre das Gewicht. Ich meine, so ein kleines Steinchen haben die da anvisiert. Zum Dart, ne? Weil man da so genau irgendwie rausschießen muss. Das ist gar nicht so klein. Okay.
Aber trotzdem, okay. Also man geht davon aus, also die Bahnänderung, die wird sich trotzdem, das wird nicht so dramatisch sein. Das wird sich so im Bereich von Millimeter pro Sekunde die Geschwindigkeitsänderung beschränken. Aber ich sag, wenn man früh genug, wenn man gilt auch für die Klimakrise, wenn man früh genug was macht, muss man gar nicht so viel machen.
Ja. Sehr schöne Parallele, gefällt mir.
Aber wenn der Asteroid halt schon 10 Kilometer über der Erdoberfläche ist, dann kann man nicht mehr viel machen. Dann
reichen keine 500 Kilometer, dann muss man schon mehr ins All befördern.
Ja, nee, da kannst du gucken und denken, ach, habe ich das auch noch gesehen und das über das kannst du dich noch freuen und das war's dann.
Schönes dann ist Feuerwerk.
Dann ist zu Ende, ja. Also den Punkt sollten wir vermeiden bei der Klimakrise, dass wir da hinkommen.
Und beim Asteroid, sowohl als auch.
Ja, da auch.
Genau. Wäre wirklich ärgerlich, wenn wir die Klimakrise schaffen und dann killt uns ein Asteroid. Wie unpraktisch wäre das?
Ja, also seid nett zu euren Astronominnen und Astronomen, dann machen wir das auch noch für euch. Dann verabschieden wir uns. In 2 Wochen gibt's uns wieder zu hören mit vermutlich Informationen über den Asteroideneinschlag, den künstlichen, in dem Fall quasi die Rache. Da schlagen wir am Asteroid ein. Ja, das habt ihr jetzt davon,
ihr blöden
Dinger. Und was es da zu sagen gibt oder auch nicht, kann ja auch sein, dass es schief geht, weiß man nie. Das hört ihr beim nächsten Mal. Und bis dahin verabschieden wir uns diesmal zu dritt und sagen Tschüss.
Macht's gut.